Lunchtime.
Der Podcast zu Tisch aus dem Herzen Stuttgarts. Folge 35. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lunchtime. Wir waren beim Lunch und sitzen jetzt wieder im Büro, bleiben sozusagen der Regel treu, wenn man so will. Die liebe Conny Moore oder Cornelia Moore, um es ganz auszusprechen.
Bitte Conny.
Sitzt bei mir. Schön, dass du da bist.
Vielen lieben Dank, dass ich da sein darf.
Ja, wir haben ein Weilchen gebraucht, so ehrlich müssen wir sein, bis wir es auf die Kette gekriegt haben.
Und ich war schuld, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Sorry dafür nochmal.
An der Stelle würde ich widersprechen, auch ich war schuld.
Okay.
Ich habe auch ein, zweimal verschieben müssen. Aber genau, du hast gerade schon gesagt, du hast in die ein oder andere Folge reingehört, von dem her weißt du, was dich erwartet.
Ja.
Der Gast, die Gästin, wenn man es so grammatikalisch ausdrücken würde, wahrscheinlich nicht, darf immer sagen, woher wir uns kennen. Jetzt bin ich ein bisschen neugierig, weil ich auch überlegen muss.
Also ich wusste ja, dass die Frage kommt und ich habe echt lang gegrübelt und ich bin mir auch nicht ganz sicher. Ich habe zwei Optionen. Option 1, wir kennen uns über unseren gemeinsamen Freund Timo, mit dem wir gerade essen waren. Timo hatte ja vor 2-3 Jahren die Idee, an einem Ironman oder an einem Triathlon teilzunehmen. Ironman war es nicht, Triathlon. Und hatte dafür verschiedene Trainingsgruppen zusammengestellt. Es gab eine Rad-, eine Schwimm- und eine Laufgruppe. Ich war in der Laufgruppe und du warst in der Radtruppe. Und ich meine, dass es in dem Kontext verschiedene Events gab, wo wir uns, ich glaube, auch mal bei irgendeiner Agentur über den Weg gelaufen sind. I don't know, es gab irgendwie auch eine Verfilmung im SWR und so, I don't know. Also entweder in diesem Kontext Timo Hildebrand Triathlon oder, das könnte auch sein, da weiß ich nur nicht, wenn du da warst, dann warst es. Variante 2, Minigolf von Stugis Next, von diesem Netzwerk. Und der Michael Bofinger hatte mich eingeladen. Ich war ein einziges Mal bei so einem Event, habe unter anderem auch dich da kennengelernt. Wenn du da warst, dann warst da, weil das war vor dem Triathlon. Warst du beim Minigolf?
Dann war es da, weil dann bin ich sensationell mit meinem Partner Dritter geworden.
Auch noch.
Wahnsinn.
Hey, dann habe ich sogar ein Bild von dir, wo du auf dem Siegertreppchen stehst und diesen Pokal gewinnst.
Ja, mit dem.
Der Profi hatte da eingeladen und ich war einmal, da hatte ich auch einen Simon kennengelernt. Und da meine ich, dass, okay, dann war es da.
Dann war es da,
Ulanshöhe, genau. Minigolf.
Minigolf.
Das, und ich habe mit der Anja zusammengespielt.
Das macht ja Sinn. Dann, siehst du, das hätte ich jetzt verdrängt gehabt.
Ich habe es auch verdrängt, aber
ich hätte jetzt auch Timo Hildebrand-Event gesagt. Oder aber ich hätte gesagt, in irgendeiner Form, wer den Namen Simon gerade aufgeschnappt hat, er hat mal Handball gespielt. In der Handballwelt bin ich auch aktiv. Dann hätte ich es irgendwo da eingeordnet. Aber Minigolf macht Sinn und witzigerweise. Also ich war da ein, zwei anderen Events war ich glaube auch noch. Aber tatsächlich ging es mir da auch so mit Micha Bofinger, dass ich... Der ist ja bei der Sportregion und so weiter. Also er lädt schon öfters mal ein und ich sag eigentlich in der Regel, es hört sich dumm an, aber ab, weil.
Ich sag auch immer ab. Aber da war ich.
Genau. Jetzt nicht aus Gründen, weil ich keinen Bock habe, sondern weil
keine Zeit.
Eine Fülle von Einladungen ist. Da ist er ja wirklich aktiv. Und zum anderen ist eben ganz oft irgendwie parallel. Ja. Also gerade die Sportregionsthemen mit Bundesliga-Brunch oder sonstigen Geschichten liegen ganz oft auf ähnlichen Tagen, wo bei mir auch Events sind. Aber da habe ich dann auch gesagt, boah, ich muss da jetzt mal ja sagen.
Und ich hatte eigentlich abgesagt und dann habe ich ihn mich ja zufälligerweise bei den Kickers getroffen und da hat er mich dann verhaftet und dann habe ich zugesagt und dann habe ich natürlich mein Wort gehalten und dann haben wir Samstag früh Minigolf gespielt und das hat echt Spaß gemacht.
Samstag früh um 9.
Stimmt, das hatte ich auch verdrängt.
Und es war arschkalt, wo ich da hoch bin und da habe ich es kurz nochmal verflucht.
Ja.
Aber in dem Fall sind wir froh, dass wir uns beide durchgerungen haben. Ja. Du im doppelten Sinne in dem Fall.
Stimmt.
Simon und sie sind liiert, falls es jemand nicht weiß, haben wir das an der Stelle auch mal kurz aufgeschlüsselt.
Und ab da haben wir uns mega oft getroffen, in ganz unterschiedlichen Kontexten dann.
Ja, wie es manchmal so ist. Witzigerweise habe ich gestern auf dem Vasen bei einem anderen Event derzeit, während wir aufnehmen, ist Vasenzeit in Stuttgart. Ich weiß ja noch nicht, wann wir ausspielen. Aber Thomas Niedermüller, Fotograf, der hat mich, das ist schon ewig her. Da habe ich mit einem Fotografenkollegen von ihm gearbeitet und ihm ist ein Model abgesprungen und er hat dann gemeint, ob ich da noch kurz rumkommen kann. Ich sage, ja, ich komme rum. Und er hat Bilder gemacht für die Essenskarte von der Tauberquelle. Aber das ist wirklich richtig lange her. Und seitdem hatte ich eigentlich, wir haben uns so ab und zu mal gesehen, irgendwo auf dem Event hin und her, hallo. Und er ist jetzt auf dem Event gebucht als Pressefotograf. Das heißt, ich brief ihn und da haben wir irgendwie Kontakt gehabt. Und seitdem haben wir uns getroffen ständig telefoniert, in Anführungszeichen, und jetzt auch extrem oft getroffen, unter anderem gestern wieder, wie es dann halt manchmal so ist.
Kleine Welt.
Genau, Stuttgart ist klein, aber in dem Fall kann ich das bestätigen. Und wenn es mal ein Geburtstag von Timo ist oder so, man rennt sich dann doch öfters mal
oder
über den Weg.
Delp oder keine Ahnung, es sind ja so viele Punkte, wo man sich immer wieder trifft, was ja auch schön ist, eine Familie.
Richtig. So war gerade unser Mittagessen, by the way.
Ja.
Jetzt kriegt der Timo doch seine Schleichwerbung, war bei ihm. Das haben wir auch schon mal aufgenommen im Y. Unter anderem mit einem nächsten Podcast-Gast, der zugesagt hat in dem Fall.
Ja, ich bin Zeuge.
Wunschgast vom Timo. Jetzt müsst ihr die Folgen nachhören und gucken, wer das war. An der Stelle sage ich nicht mehr, aber war eine witzige Runde.
Absolut.
Weitere Fragen, die ich so gerne stelle, also zum Beginn ist immer, was deine aktuelle Position ist, wo du gerade unterwegs bist, im beruflichen Kontext.
Ja, ich bin bei Followed, Kommunikationsagentur aus Stuttgart und Berlin, verantworte das New Business, Business Development und bin Partner in der Agentur.
New Business and Business Development.
Right.
Was genau heißt das denn?
Ich wollte nur den schönen Titel. Nee, also ich verantworte das Neugeschäft. Ich bin natürlich viel draußen, viel bei Kunden und habe einfach ein sehr, sehr großes Netzwerk, auch durch meine Vergangenheit. Das heißt, meine Aufgabe ist es einfach, Aufträge an Land zu ziehen, mal vereinfacht gesagt. Kunden zu beraten, zu betreuen und dann an die Teams natürlich entsprechend weiterzugeben. Und ja, ich sag mal, Followed ist ja recht breit aufgestellt. Also wer uns nicht kennt, Kommunikationsagentur, drei Säulen. Wir haben Life Experience, Brand Communication, People. Und ich bin quasi übergreifend, so eine Art Stabstelle, sage ich mal, berate alle Kunden branchenübergreifend, wirklich in allen Bereichen und gebe dann an die entsprechenden Fachabteilungen weiter, wenn es dann eben um die operative Umsetzung oder natürlich um die Details geht. Genau, und das ist seit, ich glaube, mittlerweile 11 Jahren. Da merkt man, dass man alt wird.
Man hätte auch Vertrieb sagen können, gell? New Business.
Das wäre ja langweilig. Und ich finde, Vertrieb ist ein unschöner Name. Das ist so Klinkenputzen. Und ich mache keinen Vertrieb. Ich bin nicht so der, ich will dir was verkaufen, sondern ich biete dir eine Beratung an, eine Unterstützung. Wenn du die möchtest, ist gut. Und wenn nicht, ist auch völlig fein. Und ich lebe von meinem Netzwerk. Also ich bin kein Kaltakquise-Klinkenputzer-Typ, finde ich ganz schrecklich. Sondern ich finde, also das ist dann schon auch Vertrieb über Weiterempfehlungen, guter Job, Hilfestellung und dann geht das von ganz allein. Und wie du auch sagst, Stuttgart ist ein Dorf, Deutschland ist in dem Fall auch ein Dorf. Also mein Netzwerk ist, glaube ich, wirklich so gewachsen, dass man einfach ehrlich Leute berät und vielleicht auch mal sagt, wenn es nicht passt und an jemand anderen weitergibt oder jemand anderes empfiehlt, auch eine Konkurrenzagentur, wenn ich der Meinung war, dass die Leute da besser aufgehoben sind. Und so hat sich das wirklich über die Jahre entwickelt. Also ich habe auch gar nicht im New Business oder Vertrieb angefangen, sondern komme ja eigentlich aus dem Sport, habe auch Sport studiert, Überraschung. Und war beim VfB, bei Uli Ferber, dem Spielerberater, und bin eigentlich durch Zufall in das Agenturbusiness reingerutscht. Ganz klassisch im Projektmanagement, Event, Projektleiter. Und dadurch, dass ich aber immer unwissend parallel dann New Business gemacht habe und einfach immer die Aufträge rangebracht hat, hieß es irgendwann, boah, Conny, willst du nicht New Business machen? Habe ich gesagt, auf gar keinen Fall. Mach doch hier keine Akquise. Und dann habe ich mich drauf committed, dass ich 30% nebenher mache. Dann waren es 50, dann waren es irgendwann 80 und dann hat es mich irgendwann gekillt, das Projektmanagement nebenher. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache jetzt New Business. Und es macht einfach unfassbar viel Spaß, wenn man es ehrlich machen darf und nicht irgendwie auf Leads oder irgendwas dann angewiesen ist. Und ich glaube, deswegen funktioniert es bei mir auch, weil ich jetzt nichts mit Hintergedanken mache. So, ich rede jetzt mit dir, weil ich mir irgendwas von dir verspreche oder erhoffe, sondern weil ich einfach sag, wir haben einfach geile Leistungen und wenn die jemand braucht und uns braucht, dann sind wir gerne da. Und wenn nicht, ist das auch völlig in Ordnung. Und dann gehe ich trotzdem mit dir Mittagessen, lade ich trotzdem zu unseren Events ein. Und nicht nur, wenn ich mir eine Gegenleistung erhoffe.
Schön, also im Endeffekt ist ja trotzdem Vertrieb, von dem her.
Menno.
aber das ist ja tatsächlich ja, klar, immer so ein bisschen
eine andere Art und Weise, glaube ich.
Eine andere Art und Weise, wie man Vertrieb eben denkt. Gibt ja auch einfach ganz klassische Vertriebler, die zahlengetrieben sind, die man auch muss man ein Stück weit sein, unternehmerisch denken natürlich, aber wo man dann auch tatsächlich die halt dann ihre Ziele erreichen wollen und den größten Umsatz und so weiter. Das Schöne ist ja,
kurzfristig funktioniert, mittel- bis langfristig glaube ich nicht.
Weiß ich gar nicht, würde ich jetzt nicht eiskalt mitgehen, die Aussage. Ich glaube schon, dass Vertriebsmenschen so auch ticken können. Ich glaube nur, dass die Art, wie du Vertriebs machst, ist wahrscheinlich ähnlich wie ich oder wir. Aber das Schöne ist ja, dass die Zahlen oder die Milestone-Ziele sich ja im Zweifel von allein mit einstellen. Mhm. Also das ist tatsächlich auch bei uns oder bei mir jetzt nicht der Hauptanker, wo ich sage, okay, den Kunden will ich haben, weil dann habe ich den und den Umsatz und dann kann ich meinen Milestone erreichen und dann sind wir im Bereich, gut, ich hänge eh immer drin, wie im Bonusbereich, wenn man so will.
Ja.
Aber tatsächlich, manche triggert das ja, das finde ich auch fein, kann man auch so machen, kann man, glaube ich, auch in dem Konstrukt wie bei dir euch auch funktionieren auf die Art und Weise. Das Schöne ist zu sehen, dass wenn man es anders macht, beim Gleichen ankommen kann.
Und es macht mehr Spaß und ich finde es tatsächlich viel einfacher so.
Ich auch, aber das ist ja auch ein bisschen Typsache, glaube ich. Mir wird auch immer vorgehalten, dass ich, du hast ja auch gerade gesagt, großes Netzwerk. Ich habe noch einen Triggerpunkt, den ich auch gleich nochmal aufgreife. Aber mir wird auch immer gestellt, dass ich ein guter Netzwerker bin und ich sage, ich mache eigentlich gar nichts. Ja. Also jetzt vom Gefühl her.
Netzwerker ist, glaube ich, die richtige Bezeichnung, ja.
Ja, aber vom Gefühl her ist ja auch so, das war gestern auf dem Gründerwasen, um das mal hier schnell rauszuhauen, großes Event für Startups und so weiter. Und ich finde es auch gar nicht schlimm und solche Events sind so aufgebaut, dass es dann Netzwerkteil gibt und ich das ist gar keine Kritik am Gründerwasen und an den Events, aber ich habe die besten Gespräche und das größte Netzwerken nie dann, wenn es heißt,
jetzt, los.
Dein Namensschild an und connecte ab jetzt, dich. Hol dir Visitenkarten, machen wir heute wahrscheinlich nicht mehr. So, das war immer so, da ist am allerwenigsten passiert, weil da auch ganz oft meine Wahrnehmung, das ist jetzt gar kein Vergleich auf gestern, sondern an für sich bei so Events, stehst du dann ganz oft vor Leuten, die halt mit dir reden und in dem Moment eben genauso unterwegs sind und sagen, okay, bring mich das weiter, bringt es mir nicht weiter.
Ja.
Und dann auch relativ schnell weiterlaufen, wenn sie merken es. Und ich sag immer, Netzwerken ist für mich halt im Zweifel, hatte ich einen schönen Abend.
Voll.
Man hat einen leckeren Wein getrunken, gemerkt, man hat keine Anknüpfungspunkte, aber es war trotzdem nett.
Ja.
Und da ist nicht dieses Netzwerken wollen und immer dieses, bringst du mich weiter im Business.
Bringst du mir einen Vorteil, das finde ich ganz schlimm. Ich treffe mich mit dir, weil ich jetzt mir von dir einen Vorteil erhoffe, finde ich ganz furchtbar den Ansatz.
Genau, und das schwingt mit.
Ja,
und
klar.
Dann ist ganz oft meiner Meinung nach so, dass dann halt nicht so viel passiert oder nicht die guten Kontakte. Jetzt dürfen wir nicht so viel über das Mittagessen reden, aber ich würde sagen, wir haben da genetzwerkt.
Wir hatten so ein lustiges Mittagessen gerade, wirklich.
Es war eine illustre Runde.
Und so zufällig oder nicht zufällig, I don't know, aber wir haben eine große Runde auf einmal.
Halb zufällig, würde ich sagen.
Also vielleicht müssen wir ein bisschen ausholen. Der Timo wollte uns eigentlich zum Laufen motivieren heute Morgen, weil der Jonas Deichmann, Extremsportler, oh, jetzt habe ich einen Namen verraten, das musst du jetzt rausschneiden.
Wir schneiden nichts. Aber vielleicht haben die Leute schon Stopp gedrückt.
Weil der auch gerade in Stuttgart ist. Und die waren heute Morgen laufen und Emma und ich hatten kurz überlegt, ob wir vorm Podcast und vorm Essen da eventuell mitlaufen und haben es dann aber auch schnell wieder verworfen.
Kurz aus Geheimnis.
Gründen.
Die Conny hatte überlegt und mich mit eingeritten.
Genau. Ja, und dann waren wir halt nicht laufen, sondern waren Mittagessen und dann waren da echt also noch andere Freunde dabei. Und es war so eine lustige Runde und daraus haben sich aber auch wieder so viele neue Themen und Sachen ergeben. Einfach beim Mittagessen. Und ungeplant, wir wollten einfach nur ein Happen essen und gut ist und wir wollten eigentlich gar nicht so lang bleiben. Aber es war mega schön.
Genau, und so ist der Podcast ja witzigerweise entstanden, weil ich Podcast ausprobieren wollte. Das tatsächlich witzigerweise, wir hatten im Vorgespräch, wenn man so sagen will, über Cloud-würdig gesprochen. Damals Unternehmen, wo meine Partnerin aktiv ist. Und die haben tatsächlich mal einen Kundenrabatt nicht vergeben, sondern die haben der Kunde hat gesagt, er will den Rabatt nicht. Er erwartet aber, dass sie Werbung schalten in dem Podcast von irgendeinem Kumpel. Ein kleiner Tech-Podcast. So, den Betrag nimmt er, aber so haben die gesagt, okay, hätte ich ja eh gekriegt, also machen wir. Und tatsächlich kamen die habe ich anfänglich sozusagen in Marketing-Themen ein bisschen begleiten dürfen. Dafür haben sie mir Infrastruktur sozusagen verkaufen dürfen. War dann so, dass sie gemeint haben, so Emma, Podcast war im Endeffekt, das war zwar die Herleitung, aber 2 bis 3 Deals, qualitativ gar nicht so schlecht, oder Leads, kommen da pro Monat über diese Podcast-Werbung. Und dann habe ich gesagt, ich mache schon Marketing-Themen und so, aber ich kann Podcast hören, keine Ahnung, wie sowas funktioniert. Und so kam ich dazu, zu sagen, okay, pass auf, ich will das ausprobieren, wie funktioniert denn das, wie nimmt man es auf, wie produziert man es, wo stellt man ein, wie stellt man ein, dass die Mechaniker auf iTunes und Co., beziehungsweise Apple Podcast, ja eine andere, wie wenn man auf iTunes wäre. Man zahlt nichts, aber muss dafür auch selber vermarkten. Genau, und habe dann gesagt, naja, was mache ich denn, was könnte ein Thema sein? Dann sag ich, essen gehe ich ja immer und beim Essen ist ganz oft das Thema, warum es sich trifft. Wenn wir jetzt ein Business-Lunch gehabt hätten, reden wir 10 Minuten. Mhm. Und dann die Themen, die dann kommen, sind für mich eigentlich immer die, das Netzwerk weiterbringen, um zurück zum Thema Netzwerk zu kommen. Und die viel spannender sind im Austausch.
Ja.
Und da habe ich gesagt, komm, lass es doch machen. Probiere ich mal aus und tingle so durch die. Am Anfang haben wir tatsächlich auch mehr, und dann kam relativ schnell Corona, mehr in Restaurants aufgenommen. Bisschen Umgebungslärm, geht aber auch. Und dementsprechend war das eigentlich
sehr coole Idee.
Sehr, sehr passend heute, das Mittagessen, weil es war genauso wie immer.
Es hat gepasst, ja, definitiv.
Genau, jetzt hast du vorhin gesagt, über deine Geschichte, da wollte ich nochmal hin zurückspringen, über deine Geschichte ist dein Netzwerk groß geworden.
Ja.
Wo kommst du her,
wenn du sagst,
deine Geschichte, wir haben es ja schon ein bisschen gehört, VfB ist gefallen. Sport studiert ist gefallen, Färbermarketing.
Ja.
By the way, kennst du Philipp Mergenthaler?
Ja, klar.
War mein Dozent zu meiner Zeit, wo ich dual studiert habe.
Es ist so witzig, wie viele Leute wir gemeinsam kennen. Das ist echt nicht normal.
Und er hatte mich dann witzigerweise wieder angehauen, wo er dann
Gesonhof, Groß Asbach.
Crowdfunding hier in Fairplate am Anfang mit rein ist, mit der Martin und so. Viele Verknüpfungen. Genau.
Ja, wo komme ich her? Ich habe Sport studiert in Stuttgart. Und ich wollte eigentlich immer in Richtung Sportmedizin gehen. Deswegen war ich auch erstmal beim Olympiastützpunkt und habe da aber gemerkt, dass das doch nicht so ganz meins ist. Wollte aber trotzdem im Sport bleiben, habe dann quasi auf Diplom mit Schwerpunkt Leistungssport studiert und bin dann durch Zufall beim VfB gelandet, weil das war damals noch der Jochen Rotthaus, der hatte bei uns einen Vortrag gehalten und ich fand das irgendwie total spannend, hatte bis dato aber wirklich so gar nichts mit Fußball, VfB oder irgendjemand am Hut. Und habe den dann durch Zufall wirklich im Aufzug getroffen und dann hatte ich einen klassischen Elevator-Pitch. So richtig klassisch und habe gesagt, ich finde es spannend, was die da erzählt haben. Und habe mich da einfach beworben als Praktikant und der fand es gut, dass ich ihn angesprochen habe und meinte, okay, alles klar, schick die Bewerbung, das kriegen wir schon hin. Dann habe ich erstmal einfach ein Praktikum beim VfB gemacht und fand es aber mega gut und war dann tatsächlich bis 3-4 Jahre beim VfB als Werkstudent, habe meine Diplomarbeit dort geschrieben und habe da wirklich so Anfang von meinem Netzwerk aufgebaut. Mein letztes Jahr war dann 2007, die Meisterschaft, also die Meisterfeier war meine Abschiedsfeier. Habe da auch Timo unter anderem kennengelernt.
Danke Timo,
an der Stelle. Danke Timo, genau, es war eine gebührende Feier. Und dann wollte ich auf jeden Fall im Sport bleiben. VfB gab es nicht die passende Stelle für mich. Und über den VfB, die hat mich dann weiterempfohlen zum Uli Färber, Spielerberater aus Klein-Asbach.
Groß-Asbach.
Genau.
Sonnenhof-Groß-Asbach.
Oh Gott. Oh, ja. Genau, Sonnenhof-Groß-Asbach.
Der Dorf.
Ja, wirklich. Und da war eine harte Schule, aber da habe ich einfach unfassbar viel gelernt, weil der Uli Färber mit der Andrea Berg verheiratet ist. Also viel auch mit Musik zu tun gehabt, aber natürlich den eigenen Club, SG Sonnenhof-Groß-Asbach, aber natürlich auch 30 Bundesligaspieler. Und die haben wir quasi vermarktetes Management gemacht und wirklich von Finance bis hin zu Werbeverträgen, also wirklich alles, bis zu den ganzen Privatgeschichten von den Spielern. Ich brauche einen neuen Gartenzaun und weiß der Kuckuck was. Und das war wirklich eine richtig harte Schule, weil einfach 24/7, einfach immer und überall. Also wenn da irgendjemand was gebraucht hat, waren wir immer parat. Ja, und das habe ich dann einige Jahre gemacht und irgendwann habe ich dann schon gemerkt, boah, das ist schon ein sehr, sehr hoher Preis. Und irgendwie war es mir auch zu wenig, wie soll ich sagen, strategisch, sondern alles sehr willkürlich, Familienbetrieb. Und ja, dann wollte ich was anderes machen. Und von dort aus bin ich dann tatsächlich zu Follow Red, weil ich schon im Sport bleiben wollte. Und Follow Red ja grundsätzlich auch aus dem Sport kommt. Also gegründet 86 als Rot-Lore Lorenz, 3 ehemalige Leistungssportler, die sich eben auch zur Aufgabe gemacht haben, den Bereich Sponsoring, Aktivierung, Kommunikation zu professionalisieren. Und ich wollte einfach weiter Sportprojekte machen, aber halt nicht in so einem kleinen Umfeld und nicht ganz so willkürlich, sondern ein bisschen strukturierter. Und so bin ich dann zu Follow Red gekommen, damals noch Rot und Lorenz. Und da bin ich jetzt.
Sehr schön.
So.
Vergangenheit, Netzwerk.
Ja. Genau, natürlich kurzer Exkurs dann zu Full Moon, zur Konkurrenz. Und dann kam ich aber wieder back to the roots. Ja, und bin sehr, 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 sehr happy jetzt bei Followed.
Sehr schön. Und da ja jetzt als Partnerin auch irgendwie,
genau,
ganz auch im Vorgespräch ein bisschen, was bedeutet das? von den Gestaltungsmöglichkeiten, aber du hast ja auch gesagt, vor deinem kurzen Exkurs zur Konkurrenz,
ja,
oder zum Mitbewerber.
Genau.
In ganz förmlich, auch schon nicht so im Projektmanagement gebunden, ja, dass es hieß, kannst nicht mitgestalten. Das ist ja, sag ich immer, wir sind jetzt gerade sozusagen ein sehr kleines Team, aber auch ein kleines, ja, Team. Das ist ja immer so ein, ich sag's immer, Gelaber, flache Hierarchien und so weiter, mhm, aber tendenziell laden wir schon auch ein, wenn hier ein Praktikant da ist, mhm, und der eine gute Idee hat, why not? Voll. Also kann man schon mitgestalten.
Finde ich auch mega wichtig. Also war mir auch schon immer wichtig, mitzugestalten, auch mitzuentscheiden, mitentscheiden zu dürfen, ganz egal, unabhängig vom Titel oder von der Hierarchie. Aber, und das sehen ja dann viele nicht, auch die Verantwortung für die Entscheidung zu übernehmen. Weil ganz viele wollen ja entscheiden und dann.
Das wollte ich gerade noch einwerfen, ja, weil das tatsächlich die letzten Jahre jetzt auch hier für unsere Größe meiner Meinung nach zu viel Fluktuation war. Und tendenziell das aber auch eine Tendenz ist, die ich sehe, ohne da ehemalige Mitarbeiter Bashing zu machen. aber Verantwortung bedeutet halt auch immer ownen.
Ja.
Und ownen bedeutet halt im Zweifel auslöffeln.
Ja,
Und das,
dazu stehen einfach.
Aus der Chefperspektive ist eben ganz so, klar ist mein Team, also löffel ich schon aus.
Klar.
Aber die Konsequenz mitzutragen, Dinge zu verantworten, aber dann auch dafür gerade zu stehen, die Bereitschaft bringen jetzt nicht alle mit, beziehungsweise interpretieren es nicht so konsequent für sich. Das ist dann so eine Beobachtung, die man machen kann.
Und es ist auch ganz spannend, wenn jemand eine Entscheidung trifft und du dann sagst, okay, und dann stehst du für die Konsequenz auch dann gerade am Ende, dann gibt es eine andere Entscheidung. Wo ich mir auch denke, okay, und warum entscheidest du dich jetzt anders?
Ja. Nee, aber das ist super spannend und hören ja ein paar zu. Auch ein Feedback war ja, dass unser mein Podcast nicht ganz so männlich geprägt sein soll. Mich kann ich nicht ersetzen. Aber tatsächlich waren
das auch schon die Quotenfrau.
Die Quotenfrau, genau so.
Ja, super.
Wenn ich jetzt muss ich gucken, dass ich mich politisch korrekt verhalte. Ich bin da ja manchmal ein bisschen flapsig, was meine Wurzeln angeht. Aber es gibt durchaus berechtigte Zweifel daran, dass manche Personen das eben anders sehen als ich, das ist vollkommen akzeptiert. Ich mache da manchmal flapsige Sprüche oder lasse ich an der Stelle.
Ich kann es auch gerne.
Ja, unsere Zuhörer, weiß ich. Unsere Zuhörer.
Innen. Pass auf.
Das Schöne ist, dass du auch nicht, sprichst von dir auch als Werkstudent,
ja,
was ich sehr angenehm finde.
Ja.
Auch da gibt alles seine Berechtigung bei der, ja, Diskussion.
Leistung soll bestimmen und nicht das Geschlecht, nicht der Titel, ja, oder was auch immer.
Eben, und das werden Sie vorhin auch über meine Partnerin, die Maike, durfte ja auch in Geschäftsführungsebenen unterwegs sein und tendenziell ist da auch, also so ähnlich es bei ihr war, dass sie auch sagt, sie will da schon ankommen, weil sie da ankommen will und,
ja,
nicht, weil halt der Betrieb sich vorgenommen hat. Also andersrum, wenn das kann natürlich auch trotz einer Quote sein, aber im Endeffekt kann man dann schon wieder mehr hinterfragen, ist, ja, meine Interpretationsweise. Es gibt natürlich genug Gründe, da stecke ich nicht wissenschaftlich drin, warum eine Quote auch gut ist und, ja, sozusagen zu fokussieren. Aber andererseits, ich hatte bis vor 3 Jahren ein sehr, sehr weibliches Team. Also da war ich ganz oft gut an der Chefposition, saß ein Mann, kriege ich nur nicht anders hin, ich habe es halt gegründet. aber tatsächlich einfach, weil die Bewerberinnen dann,
ja,
oftmals die besseren waren.
Ja.
Mehr auf Zack und so weiter und gar nicht, weil ich jetzt unbedingt sozusagen irgendeine Verteilung haben wollte.
Ja.
Das war dann ein bisschen paritätischer, gerade ist ausgeglichen, aber das, ja, also von dem her.
Wir brauchen mehr Männer, wir sind sehr, sehr frauenlastig, also wenn sich hier Boys bei uns bewerben wollen.
Nein, das ist ja, ich finde auch immer spannend, im Endeffekt, das, es hat dem Ganzen gut getan, unsere Azubi dazu kam vor 2,5 Jahren. Ich glaube beidseitig. Also zum einen dem Hühnerhaufen, um es mal provokativ zu sagen, tut es im Zweifel gut, aber auch den Jungs tut es gut,
voll,
wenn auch mal ein Mädel mitspielt.
Voll.
Und wenn es nur ist, dass man tatsächlich mal seinen Küchendienst dann im Griff hat. es bringt gutes Wissen wahrscheinlich alle noch aus. Ich habe nie in der WG gewohnt, ich kann da nicht richtig mitreden, aber ich glaube, das sind auch so klassische WG-Themen.
Ja.
Und da macht eine Frau schon manchmal ohne...
Die sieht andere Dinge, glaube ich.
Die sieht andere Dinge und sie macht aber allein dadurch, dass sie da ist, glaube ich, dass der ein oder andere den Klodeckel runterklappt und solche Späße.
Die Tasse in die Spülmaschine
tut und nicht auf. Ich glaube, dass solche Sachen dann halt passieren. Einfach nur, weil sie da ist.
Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen, das, ja.
Nee, aber das ist spannend, dass bei euch männlicher Nachwuchs gesucht wird. Mir ist eigentlich immer egal. Ich brauche einfach gute Leute, so gesehen.
Das grundsätzlich natürlich. Aber ich glaube, es tut gut, wenn das Team ausgewogen ist, weil einfach jeder seine Stärken mitbringt. Und wie du auch sagst, also ja, bei manchen Jobs brauchst du halt auch Männer. Wenn es jetzt irgendwie gerade bei unseren Events, wenn es ums Schleppen geht, dann ist ein Mann natürlich, kann da nochmal anders mit anpacken. Aber trotzdem glaube ich, ja, es kommt auf die Leistung drauf an. Ganz egal, ob Männlein oder Weiblein.
Und wie ist so jetzt, wenn man dann deinen Vergangenheitsstrang nochmal betrachtet, wie war so das Umfeld, Färber? Klar.
Männlich, immer männlich.
Immer männlich, klein. Aber was würde ich sagen, war das tough als Mädel?
Ja, aber mega gut, weil also gerade die Färberzeit war die schlimmste Schule auch im Nachgang. Wirklich, also richtig hart, aber auch die beste, weil sonst wäre ich heute nicht da, wo ich jetzt bin. Also da musste ich so viel einstecken, wirklich, dass ich jetzt auch bei Follow Red so angefangen habe, dass ich gesagt habe, so redet nie wieder jemand mit mir, so geht nie wieder jemand mit mir um. Und ich wusste, meinen Wert besser einzuschätzen und auch besser zu verkaufen. Und ich glaube, ich bin meinen Weg ganz anders gegangen, weil ich halt so auf den Deckel gekriegt habe und mich immer durchsetzen musste. Und es ist ja heute immer noch so, ich glaube, Frauen in Führungsposition ist schon immer so ein Thema. Auch wenn ich gar kein Freund von Quotenfrauen bin, das finde ich ganz schlimm, finde ich eine Beleidigung für jede Frau. Also ich möchte auch keinen Titel oder keinen Job haben, nur weil ich eine Frau bin. Also furchtbar. Aber natürlich ist auch bei uns, also das Führungsumfeld ist männlich geprägt, was aber auch schon damit zu tun hat, dass einfach die Frauen Kinder kriegen, dann für längere Zeit vielleicht auch mal ausfallen und dann ja vielleicht auch nicht 100% zurückkommen wollen oder können. Und dann ist das ganz automatisch so und finde ich auch völlig in Ordnung.
Genau, ich glaube, also ich finde immer in dem Moment kann ein Unternehmen, ich habe auch gesagt, es sind bei mir auch eigene Kinder inzwischen im Spiel, dass ich es ja entscheiden kann, ob hier kleine Menschen rumkrabbeln oder nicht. Ja. Und andererseits war aber auch immer ganz offen kommuniziert. So, ich kann es entscheiden, also, und der Wunsch war schon da, schnell wieder zurückzugehen. Ja. Jetzt mit Zwillingen ist es ein bisschen anders. und trotzdem sage ich auch, dass ja in dem Moment ist dann immer, wenn jemand aus einer Führungsposition rausgeht in dem Kontext, dann kann man ja auch beweisen, wie ernst man es meint als Unternehmen ein Stück weit, weil ich der Meinung bin, würde ich jetzt bei deinem Job ähnlich einschätzen, bei Maikes Job hätte ich das aber auch behauptet, dass es auf den Kopf ankommt.
Voll, ist so.
Und der Kopf ist ja nicht weg, das heißt, und so, dass man, wenn man mal ein bisschen Gebrabbel im Hintergrund noch aushalten kann, sage ich mal, den Kopf mal eine Stunde irgendwo herzugeben und das Unternehmen dort, die arbeiten sehr digital und das hat Corona ja ein Glück allen gezeigt, auch wenn es ein paar Sachen kaputt gemacht hat, aber dass digital schon auch mal geht.
Absolut. Und auch manchmal Sinn macht, ich muss jetzt nicht für jedes Meeting wie früher nach Berlin fliegen, sondern dann macht man es digital und man kann ja die Rahmenbedingungen auch so schaffen, dass sie passen, auch mit kleinen Kindern. Ich finde das auch süß, dann kommt mal so ein kleiner Zwerg irgendwie in die Kamera gehüpft. Ist doch sympathisch und ja, wir hatten es ja vorhin auch drüber, ist ja auch ein People-Business. Das macht ja auch nahbar. Es geht ja nicht immer nur ums reine Business, Zahlen, Daten, Fakten, sondern auch um den Mensch dann und von daher,
Genau, und ich glaube aber auch, dass ein Unternehmen dann beweisen kann, wie offen es ist. Ja. Weil im Endeffekt, wenn sie sagen, will ich halten und will ich auch in einer ähnlichen Position halten, dann findet man, glaube ich, schon Möglichkeiten, das zu ermöglichen.
Voll.
War bei uns ja auch so, dadurch, dass mit zwei Bängeln das Ganze ein bisschen schneller zum Stopp kam in der Vorbereitung der Übergabe mit Berufsverbot, war nämlich genau die Situation da, dass dann eben eigentlich nicht mehr arbeiten dürfen, aber natürlich nicht alles fertig. Und da klingt man sich halt doch mal in den Call ein. Ja. Und das ist eigentlich das, was es dann halt braucht, uns Fragen stellen zu können.
Wie du sagst, der Kopf ist ja noch da.
Genau. Ich habe keine großen Ausfälle registriert. Gibt's ja auch verschiedene
Ganz im
Theorien.
Gegenteil. Ich glaube, wenn du dann gerade auch zu Hause bist, hast du ja noch mehr Bock. Also mal was zu machen, mal was anderes zu sehen, dich da reinzufuchsen. Und das kann ja auch Vorteile haben.
Ja, genau. Das können sie dann beweisen. Habe ich noch keine nähere Studie. Ich nutze es ja manchmal aus. Das ist ja das Schöne, dass ich manche Themen ja dann doch und sei es nur eine komplizierte Excel, die verformelt werden muss, mal rüberschieben kann auf einem kurzen Dienstweg. Das hilft schon. Jetzt muss ich mal meinen schlauen Zettel hier gucken.
Ein Spicker dabei.
Ja, ich habe mir ja vorgenommen, in der zweiten Staffel ein bisschen mehr Struktur durch ähnlich oder sich wiederholende Fragen zu schaffen.
Sind ohne wir in Staffel 2?
Wir sind Staffel 2.
Ah, okay.
Die Staffel 1 ist irgendwann ausgelaufen. Ich weiß gar nicht mehr, warum. Es war auf einmal vorbei für 2 Jahre. Und jetzt sind wir in Staffel 2 und ein paar Feedbacks habe ich mir zu Herzen genommen und gesagt, okay, ich versuche mal so ein bisschen mehr Struktur mit drin zu halten.
Stell der Quotenfrau strukturierte Fragen.
Es waren ja schon ein paar. Du hast ja auch gesagt, zum Beispiel Studio Brot.
Studio Brot habe ich auch gehört, ja.
War in Kombination. Da würde ich sagen, hatte die Frau mehr Redeanteil.
95%.
Das ist aber vollkommen fein. Ist so gelebt, Marina und Preda. Das
macht sie auch sympathisch.
Das passt schon so, glaube ich. Ich glaube nicht, er wird unterdrückt. Ich muss ihn mal fragen. Oh,
ich fand es so süß, weil sie auch für ihn geantwortet hat.
Passiert auch mal.
Na gut.
Ich glaube, wenn er was dagegen hat, wehrt er sich. Ja. Genau, also wir hatten es ja heute auch schon ein paar Mal von Sport und Co. Dabei habe ich gesundheitlich natürlich ein paar Informationen gekriegt. Ja. 4 Bandscheibenvorfälle fand ich eine harte Zahl.
Ja.
Muss man sich jetzt auch nicht mitnehmen. Aber bei mir ist tatsächlich, wir haben es witzigerweise auf dem Weg zurück gehabt, dass ich ungern laufe, aber wenn man mich 2 Stunden aufs Rad setzen kann, ich sage auch immer, das ist meine Form der Meditation, weil sich da ganz viele Themen oder wenn ich an Konzepten hänge und so, es ordnet sich, ohne dass ich drüber nachdenke, sondern ich fahre einfach Fahrrad. Manche sagen dann, hey, aber du musst dich ja konzentrieren im Verkehr und es ist ja anstrengend. Ist bei mir tatsächlich so, aber ich würde tatsächlich sagen, und das war ein Vorteil auch in der Corona-Zeit, ich durfte immer was machen, wir hatten dann zwar Geisterspiele, aber wir hatten Spiele im Handballkontext beispielsweise, aber ich war immer in Bewegung. Für mich war die schlimmste Vorstellung, den Satz habe ich bestimmt schon öfters gesagt in Folgen, 14 Tage in Quarantäne zu müssen. Also ich würde sagen, bei mir ist so in Bewegung tatsächlich, ich könnte auch nicht 5 Wochen lang nur im Büro sitzen.
Nee, könnte ich auf gar keinen Fall.
Ist so ein Faktor, aber gibt es bei dir so einen Vektor, den es da gibt? Also es ist auch Bewegung eventuell?
Bewegung, oder? Auch das Laufen. Also früher bin ich auch mega viel gelaufen. Dann kamen halt diese Bandscheibenvorfälle, jetzt leider nicht so. Aber Bewegung, Sport brauche ich auf jeden Fall. Ja.
Kleines, wie nennt man das? Aus dem Nähkästchen geplaudert. Es gibt Hunde in den
Leben. So,
der Conny, dementsprechend kommt sie ums Laufen gar nicht rum. Das habe ich nämlich.
Das war wirklich auch mein Checkpot dann in der Corona-Zeit. Ich konnte halt immer raus. Mein armer Hund, der kleine Lumi, musste so viel Gassi gehen wie noch nie zuvor. Aber das war natürlich für mich das Schöne. Wir durften halt immer raus. Er musste halt immer mit.
Ich auch immer. Ich hatte immer meinen Schein mit. Ich musste nie zeigen.
Ja.
Ich hatte immer Sondergenehmigungen, weil ich arbeiten musste. Aber tatsächlich musste ich ihn kein einziges Mal vorzeigen. Aber es waren schon, also ich hatte das auch zeitweise verdrängt. Jetzt bin ich schon ab und zu in Gesprächen wieder drüber gestolpert, dass wir Ausgangssperren hatten.
Das ist schon krass, gell?
Und ich nachts durch, also irgendwie abends um 11 nach dem Handballspiel durch Stuttgart gefahren bin, wirklich kein einziges Auto getroffen. Ja. Das war völlig crazy. Ja. Ein Glück ist es weit weg.
Das stimmt. Aber krass, wie man es wirklich komplett vergisst, so unschöne Sachen,
Ja, aber ja, andererseits, man könnte ja auch sagen, erdgeschichtlich gab es die spanische Grippe
mit
ein paar mehr Toten. Hat die Menschheit ja auch erfolgreich verdrängt.
Absolut,
Das ist ja aber auch nachher mit Schmerzen und so weiter. Unfälle etc. Die unschönen
Gott
Sachen
sei Dank vergisst man das,
Nicht zwingend die Learnings vielleicht dann doch, wenn sie schmerzhaft waren, die behält man
sich. Die Lernkurve ist immer ein Kreis.
Okay, also auch Bewegung.
Ja, Sport generell. Ich brauche das einfach für mich als Ausgleich. Also dadurch, dass ich auch mega viel unterwegs bin, ist es für mich einfach Sport, am liebsten auch mit Freunden, egal was. Also früher war es ganz viel Laufen, wie gesagt, weil ich es halt auch überall machen konnte. Aber früher, ich sag mal vor der Pandemie, früher, war es ja schon so, dass ich auch zu jedem Kundentermin persönlich hin bin. Da war ich halt heute in Hamburg, morgen in Berlin, dann irgendwie in Köln. Also wirklich, ich sag mal, von 5 Arbeitstagen 3, 4 unterwegs irgendwo in der Welt. Das ist jetzt tatsächlich nicht mehr so. Laufen kann ich jetzt eben nicht mehr so, weil es leider nicht mehr so möglich ist. Aber Sport generell, jetzt tatsächlich mehr Krafttraining im Alter. Gelesen, dass das ganz gut ist.
Im Alter.
Ja, tatsächlich Sport mit Freunden, mein Trigger. Oder halt mit Lumi raus, oder wir haben jetzt einen zweiten kleinen Welpen, den Noko, mit einfach raus in die Natur und dann vielleicht auch mal keine Menschen sehen, das tut auch mal gut, weil ich natürlich immer viel mit Menschen zu tun habe, ganz viel reden muss, darf, präsentieren und von daher ist manchmal auch ganz schön einfach Kopf aus und einfach nur Natur genießen und das ist für mich auch so wirklich so ein Freitagsritual. nach einer harten Woche, Freitag irgendwie, keine Ahnung, 16 Uhr, Computer zuklappen und dann mit den Hundis raus in die Natur. Das ist für mich Wochenende. Und es war ganz komisch, als ich Urlaub hatte, da konnte ich den Freitag gar nicht so zelebrieren, weil ich ja nichts geleistet habe die Woche. Oder für mich irgendwie war es so unbefriedigend, obwohl ich Urlaub hatte, eine coole Zeit. Aber das Freitagsding, das liebe ich.
Ja, ich hatte es witzigerweise nach dem Abi schon eine Weile her. Aber da war es auch so,
Drei Jahre, genau.
Das wäre schön. Nein, ich weiß gar nicht. Ich wäre, glaube ich, nicht mehr gern unter 25.
Nee, ich auch nicht.
Tatsächlich nicht. Wenn da viele schreien, warum nicht? Aber das ist so ein bisschen, früher, das sage ich auch oft, hätte ich mich gehasst für solche Sätze, weil ich immer dachte, oh, die ganzen Spacken immer mit ihrem, Spacken darf man nicht sagen, aber egal, mit ihrem Erfahrung. Ja. Ich mache dir das auch so, aber tendenziell.
Man steht einfach im Leben.
Ja, ein paar Themen regelt man tatsächlich mit Erfahrung. Ja. Ich musste das auch einsehen.
Mehr Gelassenheit, das ist bei mir. Ich habe viel mehr Ruhe.
Das noch nicht ganz, aber tatsächlich, manche Sachen regelt man halt mit Erfahrung.
Ja.
Das wollte ich aber als 18-Jähriger nicht hören. Von dem her. Nee, aber was ich eigentlich erzählen wollte, nach dem Abi war, oder beim Abi war dann so Abi rum, hin und her, mündliche Prüfung und hatten wir ja gefeiert. Mhm. Und ich fand es echt geil, also wirklich geil, dass ich habe dann eine Ausbildung angefangen, bin ja gelernter Kaufmann und würde ich auch wieder so machen, vorm Studium erstmal kaufmännisch, weil man lernt da andere Sachen.
Nicht mal was Richtiges lernen.
Richtig kalkulieren beispielsweise. Das ist in der Uni tatsächlich eher theoretisch, würde ich sagen, abgehandelt. Aber dann wieder eine Woche zu haben. Gut, da gab es Samstagsarbeit. Von dem her gab es dann im Zweifel nur einen Sonntag. Zu der Zeit bin ich auch noch Radrennen gefahren. Aber montags ging es wieder los. Und dann hatte auf einmal ein freier Tag auch wieder ein anderer Wert. Weil so nach dem Abi die Zeit, es war cool, 2-3 Wochen. Und dann war es ja so 6-8 Wochen lang nur hier, wo treffen wir uns, da feiern. Und man hat halt gefeiert, weil man es halt so macht. Aber irgendwie war es so inflationär. Ja. Und dann nachher wieder den Rhythmus zu haben, mal eine 6-Tage-Woche und dann mal einen Tag frei, dann war dieser Tag frei, hat einen ganz anderen Wert wieder. Von das dem her kann ich das nachfühlen mit dem Freitag, der dann nicht zelebriert werden kann.
Wobei früher war ja auch die 6-Tage-Woche irgendwie auch normale, oder? Also ich kann es vom VfB, klar mit den Spieltagen, da habe ich auch jeden zweiten Samstag klar gearbeitet oder auch mal sonntags. Und tatsächlich auch bei Färber war das auch normal. Da haben wir auch samstags haben wir einen halben Tag tatsächlich antanzen müssen.
Also ich war Waldorfschüler und tatsächlich gab es, bis ich in der, jetzt haue ich wahrscheinlich falsche Zahlen raus, so genau kann ich mich nicht erinnern, aber 6., 7. Klasse hatte ich Samstagsunterricht.
Stimmt, ja, wir auch. Ja, ja.
Ich hatte Samstagsschule.
Ja, stimmt.
Du hast noch Diplom gemacht, von dem her bist du wahrscheinlich doch ein Jahr älter als ich.
Glaube ich nicht.
Ich konnte nur Bachelor machen, gab kein Diplom mehr.
Das gibt es jetzt wieder, glaube ich, oder? Vielleicht bin ich ja jünger als du.
Oder so. Man hört ja nur zu, von dem her, es kann alles sein. aber Conny sieht nicht so alt aus, wie sie sich gerade macht. Das kann ich an der Stelle versprechen. Ansonsten guckt auf die Kanäle, wenn nachher unsere Bilder ausgespielt sind. Könnt ihr euch selber überzeugen. Oder ihr guckt natürlich, wer so bei Follow Red arbeitet als Partnerin. aber gibt es irgendein Ereignis, weil ich ja jetzt schon zu meiner Schulzeit zurückgesprungen bin. Das leitet ganz schön über, ohne dass ich es geplant hatte. Zu einer weiteren Frage, die ich immer so stelle. Gab es in der Jugend irgendein prägendes Erlebnis, irgendeine Lebenssituation, die deine berufliche Situation oder Entscheidungen im Business bis heute prägt?
Ich glaube, es war tatsächlich in der Färberzeit, wo ich ein Erlebnis hatte, wo ich wirklich, also in einem Business-Kontext stand einfach, ich nenne jetzt keine Namen, ein großer Mensch vor mir, hat mich mit hochrotem Kopf vor ganz vielen Menschen einfach angeschrien, wegen der Lappalie, einfach nur geschrien, wirklich hat sich da in Rage geredet und hat mich einfach so runtergemacht, dass ich gar nicht wusste, ob ich jetzt heulen oder lachen soll. Und das war für mich so ein Moment, wo ich mir dachte, nee, sorry, nie wieder so. Und das hat mich wirklich, davor war ich halt, ja, ich kam irgendwie so aus meiner rosa Wolke, behütetes Elternhaus vom Land, dann die VfB-Welt, die schon mal ganz anders war. Und dann auf einmal irgendwie für mich gab es das so nicht. Und da wirklich ein ganz rauer Ton dort. Und die 4-5 Jahre, wo ich dort gearbeitet habe, haben mich krass geprägt. Im Positiven, also im Nachgang schon im Positiven. Ich habe da einfach unfassbar viel gelernt, weil ich einfach alles machen musste. Von Buchhaltung über Grafiken, also ganz viele Sachen, wo ich einfach gar keine Ahnung hatte. Dann hieß es, egal, mach's einfach. Das habe ich mir selber angeeignet. Und dann habe ich, glaube ich, sogar noch viel mehr gelernt als im Studium eigentlich. Ich habe einfach gelernt, lösungsorientiert zu sein und eine Lösung zu finden, auch wenn ich am Anfang nie eine hatte. Und einfach auch so Werte, die mir wichtig sind. Wie gehe ich mit jemand um, auch wenn er einen Fehler macht? Und keine Ahnung, ob ich da einen Fehler gemacht hatte damals, aber es war so unterirdisch, dass ich für mich, jetzt glaube auch in meinem Führungsstil weiß, so werde ich niemals mit jemand reden, egal was er macht, sondern einfach, ja, für mich einfach ganz klar weiß, was mir wichtig ist im Miteinander, Business, aber auch privat. Und die Zeit, das eine Erlebnis, das weiß ich noch, wie wenn es gestern gewesen wäre, wirklich, also das war boah, krass. Das wird es, glaube ich, auch in keinem anderen Beruf jemals so geben. Also es war schon eine ganz besondere Situation. Und das war für mich wirklich, also wie wenn so ein Schalter umgeht, wo ich dachte, nee, das musst du dir nicht geben. Also sorry, ich habe studiert, ich habe was im Kopf, das brauche ich nicht. Und da habe ich für mich entschieden, okay, dann endet mein Weg jetzt genau hier. Ja, und habe dann auch, wie gesagt, den Weg nach Stuttgart eingeschlagen.
Ich habe, mit dem bin ich gut, aber ich hatte auch schon mal einen Chef nach meiner Zeit bei Paul Lange, wo ich drüber studiert habe. Da kann man meinen Lebenslauf durchblättern und gucken. aber ich sage ja, mit ihm bin ich fein, aber er hatte auch cholerische Tendenzen. Ja. Da habe ich auch keinen Stress, würde ich ihm auch so sagen. Ja. Der hat auch einen Schreikampf, also Startup, da war ich Vertriebs- und Marketingleiter und hat auch einen Schreikampf gehabt. Das war okay, Startup, angespannte Dings. Ja. Und dann hat er das nochmal gehabt. Und dann habe ich ihm gesagt, so, wenn du das nächste Mal, also wenn noch einmal so eine Situation kommt, dass sozusagen dann 10 Minuten lang geschrien wird, im Büro, dann kündige ich am nächsten Tag. Ja. Und da ich ja leere Aussagen hasse, habe ich am nächsten Tag gekündigt, ohne was Neues zu haben. Habe tatsächlich aber noch nie so, das habe ich auch ganz oft und das lebt, glaube ich, auch so ein bisschen von aus dieser Netzwerkwelt. Also weil ganz viele sagen so, ja, boah, und wir hatten ja vorhin auch Gespräche über Bosch. So, jetzt sehen wir mal, dass es alles nicht ganz so sicher ist, wie man immer glaubt. Aber so mit Sicherheit und so. Also ich sage, ich habe so ein großes Netzwerk, dass ich nicht bei irgendeinem befreundeten Gastronom Teller abräumen kann. Glaube ich halt nicht. Ja. Dementsprechend habe ich tatsächlich so eine existenzielle Angst, dass ich irgendwie nichts zu arbeiten kann und nicht meine Themen regeln, indem ich Geld dran schaffe. Mhm. Habe ich nicht. Und da habe ich einfach gesagt, okay, pass auf, bisher nicht. Und habe am nächsten Tag gekündigt. Immer mit dem Ding, weil da war ich Marketingleiter. Ich habe gesagt, okay, ich mache die große Messe noch. Also ich habe gekündigt mit 4,5 Monaten Vorlauf.
Ja.
Weil klar, arbeitsrechtlich kann man dies und jenes tun. Ich finde, da bin ich halt, glaube so gestrickt. Das muss man in der Sache entscheiden. Da habe ich gesagt, okay, da gibt es einen sauberen Abschluss. Das mache ich noch, da hänge ich drin. Da habe ich am meisten Ahnung. Mhm. Das ist für mich fein. Dann war es so, oh, krass, dass du durchgezogen hast. Und dann sage ich, ja, für mich gibt es dieses, es gibt es, klar, als Phänomen kann das auch keinem verwehren. Aber für mich gibt es so, wenn ich 100% da bin, bringe ich die bis zum Schluss. Mhm. Für mich gibt es dieses innere Kündigen. Ein Stück weit, ja, von der Emotion, aber in der Sache will ich mir eigentlich eher nichts nachsagen lassen. Voll. Vielleicht ist auch mein Ego, das mich da treibt.
Ja, und man sieht sich auch immer 2 oder 3 Mal im Leben. Ich finde, also ich würde für mich auch immer gut abschließen wollen, gar nicht so sehr für die anderen, sondern für mich, weil ich mit einem guten Gefühl dann auch gehen will, was abschließe, um dann was Neues anzufangen.
Genau, das war auch da so. Also von dem her, ich kann die Situation ein bisschen nachfühlen.
Ich fühle es ja, als wenn sie gestern wäre. Wirklich, das ist so krass, wenn ich mich daran erinnere. Oh mein Gott, kriege ich schon wieder Puls.
Und Lieblingszitat, das ich ja gern aufrufe, Menschen, die hier arbeiten oder mit mir zu tun haben. Mein Lieblingszitat von Karl Lagerfeld ist, dass er in seiner Ausbildung nichts gelernt hat, außer wie er es nicht machen will.
Ja.
Das hat ja auch einen gewissen Wert, dass man irgendwie eine Basis hat, von der aus man was betrachtet, also dass man eine Reflexionsfläche hat. Und in dem Fall,
das trifft so,
sagst du ja, war die Reflexionsfläche ganz klar in eine andere Richtung dann zu gehen. Das finde ich immer ganz wichtig.
Wobei wir, das muss man auch dazu sagen, mittlerweile wirklich auch wieder mega gut miteinander sind. Und ich glaube, es ist auch immer, wenn du es halt auch mit dir machen lässt. Und ich habe mich da einfach auch nicht gewehrt. Klar, ich kam da frisch von der Uni. Ja, war ein absoluter Junior und wusste gar nicht, ich kannte das einfach nicht. Ich glaube, die Situation heute würde auch ganz anders verlaufen, beziehungsweise er würde mich gar nicht mehr so anschreien, 1000% nicht. Weil es einfach eine andere Voraussetzung vielleicht auch ist.
Genau, ja, eben, aber das ist, deshalb sage ich
auch. Unten treten ist ja immer einfach.
Genau, und ich bin mit ihm fein. Ja. Also wir haben eine Weltklasse Zeit und ich habe dort auch produzierend sozusagen, also wirklich vom Sketch, von dem Produkt, über die Verpackung, über das Werkzeug, das dafür gebaut wurde, wirklich alles sehen dürfen, auch von der Budgetierung her, direkt nach dem Studium, also sozusagen von mir behaupten, ich habe sozusagen vom Produktscribble über die Produktion, auch Werkzeugauslegung dafür, Verpackung, Vermarktung, Großhandel, Paul Lange, Einzelhandel, in der Radsportwelt wirklich die ganze Palette einmal durchgemacht. Was brutal wertvoll ist, weil man sonst immer in Teilbereiche reinspringt, glaube ich. Aber deshalb, also ich, wenn er das hört, dann hört das. Und wenn er sagt, er sieht es anders, dann müssen wir halt nochmal drüber diskutieren. Aber da habe ich gar keinen Stress mit. Das weiß er im Zweifel aber auch selber.
Gut, er wird das ja reflektiert haben, warum du gekündigt hast, oder? Vielleicht.
Das war relativ. Also ja. Er ist Adoptivsohn, sein Ziehvater sozusagen, hat dann versucht, auch nochmal zu intervenieren. Aber da war ich relativ, da bin ich auch ein bisschen bockiges Kind. Also es ist eine Mischung aus Konsequenz und kleiner Zicke an der Stelle.
Steinbock.
Nee, Jungfrau. Okay. Deshalb räume ich hier so viel auf.
Ach so.
Nein, das tatsächlich, ich finde auch ganz oft, gut, jeder hält sich für einen guten Autofahrer. Da gehöre ich natürlich auch noch zu den 10% Besten.
Ich
das ist
nicht.
Ganz klar, wenn ich da drin sitze. Aber ich finde auch manchmal, wenn man sich falsch eingeordnet hat, dann kann man irgendwann nicht mehr abbiegen.
Ja.
Und dann muss man halt konsequenterweise geradeaus fahren und gucken, wo man drehen kann.
Ja.
Und ich hasse Menschen, die dann anfangen rumzuschleichen und noch irgendwie versuchen, einen Move darüber zu machen, weil ich denke, so ganz ehrlich.
Alle anderen blockieren.
Du hast verkackt.
Ja, steh dazu.
Steh dazu, fahr einfach weiter, dreh um. Du verlierst wahrscheinlich nicht mehr Zeit und vor allem machst du im Endeffekt, das ist ja dann, wenn man einmal anfängt zu stocken, dann staut sich da mit der Zeit auf. Das kann ich nicht nachvollziehen. Dann denke ich so, okay, jetzt ist halt rum, jetzt kannst du halt nicht abbiegen. Jetzt musst du halt einmal konsequent in die falsche Richtung fahren, aber du weißt ja ein Glück schon.
Ja. Und lern draus.
Du fährst jetzt nicht eine Stunde lang in die falsche Richtung. Aber und so sehe ich es halt ein Stück weit, dass ich sage, wenn eine Entscheidung getroffen ist, also die war auch nicht unüberlegt, sondern im Endeffekt, ich habe das ja formuliert, dass wenn, und das habe ich nicht direkt im Affekt formuliert, sondern gesagt, wenn nochmal geschrien wird, dann werde ich gehen. Da bin ich natürlich ein bisschen gefangener meiner Worte, aber deshalb musste ich mir vorhin ein bisschen auf die Zunge beißen bei euren ganzen, wir schlagen auf Halbmarathons und Marathons ein.
Das war einfach dumm von mir. Ich habe nicht aufgepasst.
Wir haben es jetzt auch dokumentiert an der Stelle und sie hat zugegeben, dass sie nicht aufgepasst hat.
Nein, ich war überfordert. Ich war da waren wir gerade beim Essen, oder? Das war mittendrin, da war ich so auf mein Essen fixiert. Dann sagt der Jonas irgendwie von dem, ja, und irgendwie machen wir wann war das nächstes Jahr?
Nächstes Jahr, ja.
Nächstes Jahr, ich weiß gar nicht, wann, im Oktober.
Richtung Herbst, ja.
Ja, ist noch ein bisschen Zeit, aber ich habe tatsächlich zugesagt, ich bin zu doof, dass ich ihn.
Aber ein Halbmarathon geht auch ohne Training, waren Ihre Worte.
Ja, das ja, aber ich habe ja diesen Marathon zugesagt.
Ach so,
der Halbmarathon wäre ja gar kein Problem, den laufe ich dir morgen, aber ein Marathon habe ich zugesagt.
Jetzt hat sie sich selber zumindest akustisch dokumentiert, jetzt noch selber reingeritten an der Stelle.
Aber ich habe es ja gleich mit meinen Bandscheibenvorfällen relativiert.
Geht nicht.
Oh Gott.
Na, ich habe ein Projektchen für nächstes Jahr, aber das muss ich zum einen erstmal daheim abklären im Kopf, aber du musst mich auf die Zunge beißen, weil ich tendenziell, ich finde immer, man lernt so ein bisschen, sich selber zu verarschen. Also ich brauche auch keine brutal strukturierten Trainingspläne beispielsweise. Ich brauche eine Excel-Tabelle, wo ich einen Tag, dass ich trainieren war.
Ja.
Da gehe ich jeden Tag und der ersten Tag, den ich nicht gehe, ab da reißt es ein.
Ja.
Eigentlich ist eine Tabelle, eigentlich weiß ich, wie ich funktioniere, aber trotzdem hat diese Tabelle eine Macht.
Ist so.
Es ist relativ simpel und doch weiß ich darum und ich weiß auch, wenn ich was machen will und mir relativ sicher bin, dann hänge ich es auch meistens an eine größere Glocke. Weil ich dann weiß, dass mein Ego nicht mehr erträgt,
das ist bei mir auch
dass
so.
Ich es nicht durchziehe.
Ich erzähle es allen, dass ich es machen muss, weil sonst geht nicht.
So war es ja mit der Trainingsgruppe Rad, die ich gar nicht als Trainingsgruppe wahrgenommen habe.
Ja, schon. Du wurdest so announced.
So oft waren wir gar nicht Radeln. Nee, tatsächlich habe ich in dem Frühjahr 23 habe ich ein Event in der Spielbank kurzfristig moderiert, wo der Timo mit seinem veganen Essen war und der Moritz Heitle mit seinem veganen Wein oder inzwischen Demeterwein, vegan ist er, glaube ich, dann automatisch, keine Ahnung. Auf jeden Fall gab es immer einen Gang und dann einen Wein dazu und wir haben immer so eine kleine Talkrunde gemacht und dann hieß es relativ kurzfristig, Emma, kannst du es nicht moderieren? Ich hatte aber tatsächlich eigentlich mich angemeldet und ich sagte, gut, die Maike ist dabei. Dann saß Maike mit Rizzi, Timo und mir am Tisch. Davor hatten wir so ein paar lose, also klar, wir hängen ein bisschen über Gesellschafterstrukturen zusammen, wenn man so will. Das heißt, wir haben uns irgendwo schon mal irgendwo im Büro auf dem Gang hier mal Hallo gesagt. Tatsächlich hatte ich davor mit dem Timo nicht viel zu tun. Und hatten da einen extrem witzigen Abend. Und dann habe ich gesagt, du Timo, ich habe jetzt letzte Woche mit mir selber einen Pakt gemacht. Ich werde lange Rad fahren oder brauche ein bisschen Reichweite. Ich hau dich einfach an dann. Ich sage, ja, melde dich, gar kein Problem, mach halt. und so führte es dazu, dass ich ihn angerufen habe, gesagt, Timo, jetzt
brauche ich
dich. Ruf ich an, ich brauche dich, es geht jetzt los. Und sagt, ah krass, dich wollte ich anrufen. Und sage, wieso wolltest du mich anrufen? Ich mache einen Fahrer, ich mache einen Triathlon. Ich sage, wieso mache ich einen Triathlon? Ich sage, ja, dies, das, Coaching. Alles klar. Und dann sage ich, gut, du bist ja so 1,90, 1,95, muss ich mal gucken. Ich habe ja einen Sponsor, kann ich mal. Dann sagt er, nee, mehr als 1,85. Dann sage ich, hä, Moment, Fußballtore sind noch groß. Ich hatte ihn irgendwie...
Man schrumpft im Alter.
Ich habe ihn schon mal vor mir, aber ich hatte ihn irgendwie anders abgespeichert, was die Maße anging. Das sage ich, gut, dann kannst du auch mal kurz auf dem Radl von mir drauf sitzen. So kam es, dass er tatsächlich den Triathlon auf meinem Sponsorenrad gemacht hat.
Das heißt, sein Rad ist schuld, weil er wurde ja dann quasi nicht oder konnte er nicht finishen, weil er eine Hand vom Lenker
gegeben hat. Genau, aber das hat er ja gemacht. Also das war ja nicht mein Rad, sondern
das ist jetzt einfach.
Sondern er hat. Wahrscheinlich hat er sogar beide Hände vom Lenker genommen. Ouch. Ich weiß es nicht. Er hat gefinisht, ihm wurde die Zeit nur aberkannt. Ach so. Danach durch.
Aber warum ist das so?
Es ist tatsächlich, also ich habe, mit wem habe ich denn darüber gesprochen im Netz? Es ist tatsächlich nicht generell so, sondern es gibt zum Teil Passagen, wenn sie sich entgegenkommen oder so, wo einfach von der Jury definiert ist, dass eine gefährliche Passage ist. Und dann kann es sein, dass da also im Reglement für eine Halbdistanz steht, ist jetzt nicht explizit so drin, dass man das nicht dürfte.
Man kann ja auch mal winken oder so, darf man das alles nicht.
Ich vermute, dass er kurz freihändig gefahren ist und wahrscheinlich einfach in einer Passage, wo definiert war in der Wettkampfordnung oder halt in diesem speziellen Ding, dass da halt nicht, und das wird eine Jurymitglied gesehen haben. Okay. Anders kann ich es mir nicht erklären, aber wir können ihn ja nochmal fragen. Das wäre jetzt meine Herleitung. weil mir irgendjemand gesagt hat, ja gut, aber man darf ja schon die Hände vom Lenker nehmen.
Eben, wenn ich keine Ahnung, wenn ich mal kratzen muss oder
was. So, deshalb gehe ich davon aus, es waren beide und selbst da hat er gemeint, das habe ich gesagt, dann könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht so zusammenhing.
Ja.
Genau, und das führte so dazu, dass ich in die Radgruppe kam, weil wir dann...
du warst der Leader, das weißt du gar nicht.
Dann hatte, er hat im Endeffekt das Rad dann übernommen, das haben wir dann eingestellt. Ich habe damit noch ein Gravel-Rennen gemacht. Da waren noch andere Reifen, dann haben wir es ummontiert, ihm eingestellt. Dann ist er mit meinen zu kleinen Radschuhen, hat er ja auch den. und ich hatte auch noch größere daheim stehen von meiner Tour. Weil ich dann noch nicht entschieden habe, ob ich es mit dem Rennrad oder mit dem Gravel mache, dann hatte ich vom Sponsor eben ein paar mehr Schuhe dastehen, weil eigentlich sich dein Fuß verändert über so eine lange Distanz. Müssen wir Jonas mal fragen, wie das bei ihm ist. Bei mir war es nicht so.
Okay.
Also die Fußgröße ist gleich geblieben, ist in meine Füße nur taub geworden.
Okay. Wird der Fuß dann kleiner, größer oder was passiert
eigentlich, also eigentlich über so...
Größer.
Ich glaube, der Sponsor hat den Strasser gesponsert. Und der hat immer sozusagen bei so Ultrasachen hat immer eine Schuhgröße kleiner angefangen.
Echt?
Also nicht kleiner angefangen, sondern bei seiner normalen, aber hat in Summe dann irgendwann einen größeren gebraucht.
Ja. Das sagt man bei Laufschuhen auch, immer eine Nummer größer.
Also, und bei mir war es tatsächlich, ich kriege, wenn es heiß ist, Sohlenbrennen. Das ist ja eigentlich ist ja kein Brennen in dem Sinn, sondern der Nerv sagt dir, Alter, find's nicht so cool, was du da treibst.
Ja.
Das hatte ich dann in Spanien auch. Scheiße. Hatte er aber dadurch, dass ich Zeitdruck hatte. Ich sage ja, das mit dem Zeitdruck habe ich vor dem Jonas ausprobiert, ein Jahr vorher, musste ich halt drauf fahren und dann sind sie halt irgendwann eingeschlafen. Scheiße. Und dann sind sie auch eine Weile nicht mehr aufgewacht.
Boah, das ist unangenehm.
Aber bei Nerven sagt man 3 bis 6 Monate. Wenn sie dann nicht wiedergekommen sind, soll man sich Sorgen machen. Bis dahin waren alle Zehen wieder da.
Das heißt, du hattest ein halbes Jahr kein Gefühl in den Zehen?
Na, also 3, 4 Monate. Echt? Aber es war immer, wo ich zurückkam, waren es am rechten Fuß, glaube ich, 4 Zehen, am linken 2. Und die kamen so peu à peu. Irgendwann war halt wieder einer da. Aber da war es dann irgendwie auch schon.
Das finde ich ja beim Skifahren schon heftig. Da hast du es ja nur kurz, wenn es arg kalt ist. Aber
Im kalten Radfahren auch. Aber da kommt der Fuß, also dann da ist es ja kalt.
Ja.
Und wenn du dann sozusagen ins Warme kommst, dann sind es ja richtig Schmerzen, wenn er auftaut.
Genau.
Das ist dann nicht so, der ist einfach eingepennt. Also so, wenn dir ein Arm einschläft.
Krass. Genau. Wieder was gelernt, was alles gibt. Verrückt.
So war das. Jetzt wollte ich eigentlich...
Sind wir da drauf gekommen gerade?
Ich weiß auch nicht, aber das ist ja das Schöne an der Form, dass wir keinen ganz festen
Woher
haben.
Du einen Timo kennst mit dem Raddings.
Stimmt.
Und dann Spielbank hattest du angefangen. Genau,
Genau, hatten wir einen witzigen Abend und so kam ich eigentlich mit Timo in Kontakt.
Ja.
Und dann waren wir einmal Radfahren, da haben wir noch ein paar Bilder geschossen, dass Mary da eben auch ein bisschen was davon hat. Er hat dann aber so ein... Von so Schülern, die irgendwie Stelp spenden, hat er so einen Lauf gemacht, da bin ich dann barfuß auch mitgelaufen oben beim MTV. Da hat Mara auch noch ein paar Fotos geschossen. Die waren dann, glaube ich, auch noch mal im Schwarzwald Radfahren. Da war dann die Cara das erste Mal dabei. Da habe ich den Namen das erste Mal gehört.
Die kommt heute Abend übrigens
und
auch.
Dann, so,
Scheine Welt. Wir
schon wieder. genau, und dann ging es so weiter. Dann waren wir irgendwann noch mal so zum Spaßradfahren. Und dann war ich, und tatsächlich, das war dann so, also wir haben uns schon gut verstanden, aber das ist ja immer so eine, weiß man ja immer nicht so genau. Also das, so, und dann wurde ich, glaube ich, zu seinem 40. Geburtstag eingeladen. Ja. Und dann dachte ich, okay, krass. Weil ich finde es immer schwer einzuschätzen. Ich finde es, weil wie du vorhin gesagt hast, so Quote und hin und her, weiß der Geil. Ich finde es immer bei, ich finde immer Sportler oder ehemalige Profisportler, Sportler, wie auch immer, berühmte Persönlichkeiten, entweder sind in der coole Typ oder Arschlöcher. Mhm. Also nein, ja. Es gibt nicht entweder oder, aber wenn es ein Arschloch ist, ein Arschloch. Mhm. Dann kann er so berühmt sein, wie er will.
Ja, das stimmt.
Dann ist er halt ein Arschloch, ja. um so deutlich zu sagen. Und das sage ich auch immer, wenn ein Schwarzer ein Arschloch ist, kann er auch ein Arschloch sein, ja. Weil ich da manchmal flapsig mit umgehe. Dann sage ich, das hat auch nichts damit zu tun, welche Hautfarbe man hat oder auf was man steht oder sonstige Geschichten. Aber da finde ich halt auch immer, Profisportler per se und dann das ist immer, ich finde, wahrscheinlich für sie selber, aber auch so einzuschätzen, wie du ja sagst, wenn jemand irgendwas berechnet. Und die werden halt oft die Situation haben, dass berechnet wird.
Voll.
Deshalb kann ich es von der anderen Seite auch nicht einschätzen, weil ich gesagt habe, cooler Typ, macht Bock, aber so, wenn es für ihn jetzt nur ein Radausleihen war, ist für mich auffallend.
Ja.
War es dann nicht, was einen natürlich freut, aber ging jetzt auch nicht darum, mit Timo Hildebrand befreundet zu sein. Ja. Sondern so die eine Anfrage war so, wo ich gesagt habe, ich würde deine Reichweite nutzen.
Ja.
Ehrlich heraus, ist wahrscheinlich auch meistens besser, als 5 Stunden lang rumzuschleimen und dann zu sagen, was man eigentlich will. Da habe ich ganz oft an, weil ich bin ja im Radladen groß geworden, habe ich manchmal noch, vielleicht fühlen sich jetzt ein paar Leute aus der Vergangenheit auf den Fuß getreten, aber es gibt schon Menschen, die rufen mich manchmal an und dann denke ich so, ah krass,
Der will
warum
was.
Rufst du? Na, genau so, ja, bei meinem Fahrrad.
Ja, ja.
Aber sag's dann sag doch einfach, hey, pass auf, cool, dass wir mal wieder sprechen, aber eigentlich so, dann fein.
Ich will was von dir.
Eier doch jetzt nicht eine halbe Stunde rum, Kollege. Ja. Also, finde ich, kann man charmanter lösen.
Ja, und ich finde, also ich bin eh Freund von offen und direkt. Also, viele können tatsächlich auch nicht mit umgehen, wenn man direkt was sagt. Aber ganz ehrlich, komm mal auf den Punkt. Also man weiß doch trotzdem, was derjenige will oder man kann sich ja denken. Und dieses Hintenrum finde ich ganz furchtbar.
Ja, und das jetzt bei dir wahrscheinlich auch in der Welt, weil du immer, du arbeitest an so coolen Orten. Dann sage ich immer, naja, also ich arbeite.
Kriegt davon nichts mit.
Ja, eben, das ist tatsächlich jetzt auch, wenn man vor Kameras stehen darf und irgendwie am Monte Grappa Fotos schießt. Ja. Das sieht jetzt immer nach Dolce Vita und Espresso trinken aus. Ja. Was die Leute nicht sehen, du fährst halt da kurz Vollgas 2 Meter und dann wechselst du die Location und im Zweifel weiß ich noch, das letzte Shooting, das ich dort gemacht habe, da bin ich halt 13 Stunden hingefahren, habe dann 4 Stunden gepennt, bin morgens aufgestanden für den hier Sonnenaufgang, sitzt da natürlich auf dem Foto und natürlich in der Insta-Story, es ist schon so, man bedient es ja ein Stück weit, weil man natürlich dann auch diesen coolen Moment teilt. Und nicht, dass man verstrahlt gerade durch den Gotthard fährt oder so. klar, und dann ist man wieder weg, aber im Endeffekt ich sage ganz oft, wenn es viel ist, und dieses Jahr war viel, sage ich ganz oft, das ist wie wenn, ich bin da schon, aber es ist so, wenn du Auto fährst, Beifahrer bist und keiner steuert. Also ich bin dabei, ich bin da auch, aber ich bin manchmal nicht da. Und finde ich eben auch, wenn du im Handball, klar, Erstliga-Profis hin und her, dass du, keine Ahnung, Jogi Bitter hat hier, natürlich sehe ich einen Jogi Bitter, aber der macht seinen Job und ich meinen.
Genau.
Das ist immer so, das ist eine coole Welt, aber das, ich glaube, man könnte es gar nicht, wenn man so durch die Gegend läuft und nur denken würde, wow, der ist da, dann wird man nicht arbeiten. Und andererseits finde ich es auch manchmal schade, weil ich so ein bisschen entwöhnt bin. Also ich bin dann auch manchmal, ich komme gar nicht in diesen Fanboy-Modus. Ich bin auch im Konzert, dann fallen mir natürlich irgendwie Sachen auf, dass ein Pixelfehler in irgendeiner LED-Wand ist oder so. Aber ich komme gar nicht in dieses, ich bin jetzt da und ich genieße es und ich bin Fanboy.
Ja, man sieht es mit einem ganz anderen Blick,
Und das so, finde ich auch manchmal schade. Und für die Sportler ist es ja zum Teil wahrscheinlich schon auch nervig, aber ja auch irgendwie cool, diese Fans. Und das Gen habe ich so gar nicht. Also ist so, und deshalb sage ich immer, entweder ist ein Arschloch oder ist cool.
Es ist halt Mensch, weißt du? Und da mache ich auch gar keine Unterschiede. Ganz im Gegenteil, also ich finde sogar, dass du es als Profisportler wahrscheinlich ganz oft sogar viel schwerer hast. Also das habe ich auch in meiner Färberzeit gelernt, weil halt alle vorne rum mega nett zu dir sind. Alle tragen dir alles hinterher, kriegst alles, was du willst. Und dann wirklich zu unterscheiden, wer ist wirklich ein Freund, wer mag dich als Mensch und wer ist einfach auf den Fame, auf die Kohle oder whatever aus. Ich glaube, das zu differenzieren ist mega schwierig. Und wenn dann quasi Karriereende ist, dann sieht man, dann trennt sich die Spreu vom Weizen.
Und du kriegst, also ich finde, du kriegst halt nie ehrliches Feedback.
Nee.
Weil die Leute ja immer, das habe ich jetzt auch noch, das, ja, also wenn halt irgendwo ein Minister oder so eine Rolle spielt, es ist mir völlig egal, wenn der in meinem Setup arbeitet, dann ist er halt Teil meiner Crew.
Ist ja so.
Und da kann ich auch nicht unterscheiden, weil ich nicht so produzieren kann. Ich finde es dann nur manchmal echt spannend, welche Stellen dann anfangen zu buckeln. Und die wollen das ja manchmal gar nicht. Also für die ist ja voll entspannt, wenn man sagt, so, pass auf, das und ich gebe dir ganz normale Anweisungen so. Und das kann auch mal raus sein, weil wir müssen durchkommen. Und da ist dann ganz oft, wo ich denke, das die merken ja auch, dass das Buckeln auch manchmal nicht ernst. Also so, man macht das halt so, aber das ist dann immer, warum eigentlich? Also, was soll das? Oder wenn es, keine Ahnung, wenn es halt irgendein Vorstand ist, ist schon klar, man kann da mal ein bisschen vorsichtig umgehen. Ansonsten solche Typen oder auch witzigerweise Führungskraft, Finanzchefin von GFT, jetzt kriege ich den Namen nicht zusammen. aber die ist so ein bisschen in den männlichen Modus. Also die hatte dann promovierte Referenten, die ihre Tasche getragen hatten. Oh Gott. Ich dachte,
oh.
Finde ich jetzt irgendwie, also Momentaufnahme, ich will dir gar nicht zu nahe treten. Es war eine Momentaufnahme, wo ich aber auch dachte, na gut, aber das ist ja genau der gleiche Scheiß-Move, wenn ich jetzt als Typ eine Assistentin die Tasche tragen lassen würde.
Gar nicht.
Fand ich aber dann ganz spannend, dass sie sozusagen alle männlichen Züge so ein bisschen angenommen hatte. Aber wie gesagt, das waren 3 Minuten, die ich da erlebt habe. Von dem her kann
aber
das sein.
Aber es sagt so viel über einen Menschen aus. Ich glaube, die 3 Minuten, puh.
Wäre jetzt meine Interpretation. Kann auch sein, sie hört es und kommt dann und sagt, Kollege Schnürsch, da reden wir nochmal drüber. Dann ist ab hier eine Einladung, auch wenn ich den Namen nicht zusammengekriegt habe in meinen Podcast. Aber ja, das gehe ich mit dir mit, dass es manchmal echt schwierig ist, dann zu sortieren. Und ich hatte auch einen Kapitän, Bahnradprofi in meiner aktiven Zeit, der wurde immer als, der ist so ein Zahnpasta-Lächeln und wurde immer als arrogant wahrgenommen. Der war aber eigentlich brutal unsicher, würde ich sagen. Und war dann immer so, kann ich jetzt da einfach normal Hallo sagen? Und ist dann halt eher so schweigend lächelnd vorbeigefahren. Und dann war so, guck, der sagt nicht mal Hallo. So, und das glaube ich tatsächlich andersrum schwieriger. Und man kriegt kein ehrliches Feedback. Ich glaube, das tatsächlich.
Das finde ich ganz arg schlimm,
Weil man immer denkt, ah, dem kann ich es nicht. Natürlich kann ich es ihm sagen. Und wenn er das, wenn er das nicht erträgt, dann zeigt es ja auch wieder was.
Ja, ein Stück weit. Voll.
So, jetzt hast du aber sozusagen deine Jugend ausgelassen.
Okay.
Weil die Frage war ja, ob es ein prägendes Erlebnis gab. Jetzt gab es im jungen Berufsleben.
Ja.
Dadurch, dass rosa-rote Wolke gefallen ist, würde ich sagen, gab es das in der ländlich behüteten Welt wohl nicht.
Gar nicht, nee, tatsächlich. Also nichts, was mir jetzt negativ irgendwie noch
erinnert. Muss ja nicht negativ sein. Nicht. Das kann ja auch ein Positives sein. Ich habe immer, das habe ich aber schon 17 Mal in irgendwelchen Folgen erzählt, aber ich hatte einen Lehrer, der gesagt hat, ich werde irgendwann mal vor Menschen stehen und unterrichten. Und ich dachte, oh Mann, auf gar keinen Fall. Ich unterrichte ja seit 12 Jahren an der dualen Hochschule, von dem her.
Hat er ein bisschen das, recht gehabt.
Ist das sowas, was tatsächlich bis heute, deshalb erwähne ich es wahrscheinlich so oft, nachhalt, dass er was gesehen hat, was ich absolut nicht sehen konnte und auch dachte, erzähl mir doch keinen vom Hund, Kollege. Also so keine Ahnung, lass das mal ganz schön stecken. Das müsste ich eigentlich mal vorbeigucken.
Den muss man einladen.
Ich weiß gar nicht, ob es sie noch gibt. Müsste ich mal klären.
Ja. Nee, aber das hatte ich in der Jugend tatsächlich nicht. Bei mir war, glaube ich, immer klar, dass ich irgendwas mit Kommunikation mache, weil wir einfach Kommunikation, Sprachen schon immer mehr gelegen sind als jetzt Mathe, Physik, Chemie. Und witzigerweise, vorhin hatten wir es ja auch drüber, meine Schwester ist das krasse Gegenteil. Also Ingenieur, Mathe, Zahlen bin ich so gar nicht. Und deswegen war bei mir immer klar, es wird in die Kommunikationsrichtung gehen. Sport, weil es mir Spaß macht, aber ja, jetzt so ein prägendes Erlebnis, oder dass mir irgendjemand was prophezeit hätte oder was in mir gesehen hat, leider nicht. Vielleicht passiert's noch.
Ich bin ja jetzt auch kein Vollzeitdozent geworden, so ist nicht. Nee, aber deshalb frage ich immer nach dem Vektor. Jetzt haben wir da einen relativ gleichen, vielleicht auch, weil ich ähnlich interessierte Menschen in den Podcast einlade. Aber bei einer Schwester zum Beispiel, promovierte Germanistin, würde ich sagen, ihr Vektor-Ding ist halt Bücher schmökern.
Ja.
Also die liest, keine Ahnung, solche Schinken
Schwester auch.
In 3 Stunden, wo ich denke, so.
Und alle Sprachen, wo ich mir denke, okay, wow, Sparen ich verstehe nicht meinen Titel.
Ich kann Schwäbisch und ich kann Deutsch.
So.
Und das die anderen Sprachen wie Englisch und so kann ich einigermaßen.
Ja.
Und dann hört es auch schon wieder auf. Was ich nicht kann, ist Französisch, habe ich eindrucksvoll bewiesen im Abi mit einem Punkt. Den habe ich aber gebraucht.
Ich habe sogar das große Latinum noch gemacht, weil ich ja unbedingt, damals dachte ich ja noch, ich gehe
in Richtung Medizin.
Sportmedizin. Und da war ich ja noch total motiviert und dachte, ja klar, dafür brauche ich das Latinum, deswegen habe ich da Gas gegeben. Ja.
Ja, ich nicht.
Was hat es mir gebracht? Gar nichts.
Man muss auch manchmal nervige Sachen machen. Das ist das Schöne an Iteration ist ja, dass man auch ganz viele Sachen umsonst macht.
Stimmt.
Oder die fühlen sich umsonst an.
Ja.
Sind sie aber nachher gar nicht. Und man darf es nicht immer korrelieren. Aber das finde ich auch beim Netzwerken so wichtig, weil wir da ja vorhin eingestiegen sind. Wir reden schon wieder eine ganze Weile. Aber ich finde auch immer, wenn man was ins Netzwerk gibt, darf man nicht erwarten, dass an der direkt gleichen Stelle zurückkommt. Ich nenne es immer so ein bisschen Karma machen. Ich tue mich auch ganz schwer mit so Ich sage immer, ein Traumjob für mich wäre, glaube ich, so Lobbyist, weil man da genau das machen kann, über Reden hin und her Leute zusammenbringen, das einfädeln und so. Ja. Wenn man sich dann Lobby anguckt, kann das schon auch negativ konnotiert sein, aber das wäre so, wo ich sagen würde, wenn ich mir das jetzt vorstelle, romantisch, wird mir das easy von der Hand gehen.
Aber das mache ich eigentlich, wenn ich mir das recht überlege. Ich bringe Menschen zusammen, die zusammengehören. Und ich bin auch bei uns intern eher so der Feelgood-Manager.
Ja, genau, aber also deshalb, wenn ich jetzt sagen würde, und das monetarisieren, weil mir auch manchmal Leute sagen, so, aber du monetarisierst das, was du ja machst.
Siehst einfach eine Provier. Aber es zahlt sich trotzdem aus.
Und da tue ich mich so schwer, weil ich jetzt nicht sage, oh Conny, ich stelle dir jetzt den und den vor. Und wenn ihr zusammen ein Geschäft macht, dann hätte ich gern ein paar Prozente oder ich sage, ich will ein paar Euro von dir, wenn ich die Telefonnummer weitergebe. Weil das fühlt sich für mich nicht nach Netzwerken an. Irgendwie, ich denke schon, es kommt schon irgendwo zurück und nicht an der Stelle.
Richtig.
Und manche machen das ja so. Ja. Und da ist auch mal, wo ich gesagt habe, wenn du ein Geschäft machen, kriegst du deine paar Prozent. Mhm. Die machen das so straight. Und sage ich, eigentlich, das geht schon. Es hat sich jetzt nicht scheiße angefühlt für mich. Aber es ist einfach nicht meine Art und Weise. Ich habe es jetzt schon ein paar Mal so, aber du musst es ja auch mal nutzen. Und sag, ja. Also kann auch sein, ich bin brutal vernetzt. Andererseits muss ich auch manchmal ehrlich machen. Ich mache es mit der Maike dann manchmal, dass ich sage, na gut, also wir müssen uns mal ganz ehrlich machen. Wir sind ganz oft bei Sportveranstaltungen, ganz oft auch in VIP-Bereichen, obwohl ich da jetzt nicht zwingend hin müsste. Und ich zahle es eigentlich nie.
Ja.
Und wenn ich das ausgeben müsste,
würdest du es nicht machen?
Ja, wahrscheinlich nicht, beziehungsweise ich hätte es nicht einfach so übrig, wenn ich das hochrechne.
Ja.
Und das muss man ja schon auch mal einpreisen, was einem das so ein bisschen mitbringt. Und klar, arbeite ich da irgendwie und Netzwerk da und so weiter, aber ich sage auch, wenn ich mir die Zugänge kaufen müsste, hätte ich das Budget gerade eigentlich nicht übrig. Das macht man sich aber relativ selten bewusst.
Das finde ich aber das Schöne am Netzwerken und ich glaube auch diese Art zu netzwerken, dass ich würde auch nie direkt irgendwie eine Gegenleistung erwarten, aber es kommt mittel- bis langfristig immer was zurück auf einem ganz anderen Weg. Aber jetzt da irgendwie zu sagen, also wenn ich jemand irgendwie connecte, dann mache ich es, weil ich es gern mache und weil ich davon überzeugt bin, dass beide was davon haben. Wenn ich es ungern mache oder ein schlechtes Bauchgefühl habe, dann lasse ich es einfach. Und in dem Moment, wo ich es gern mache, möchte ich auch keine Gegenleistung. Dafür würde ich mich auch schlecht dafür fühlen, weil ja, dann ist wieder diese Berechnung. Aber es kommt trotzdem auf einem ganz anderen Wege manchmal auch über Ecken immer was zurück. Also da glaube ich ganz fest dran und bin ja auch so ein Karma-Mensch. Hat man ja vorhin auch, es kommt immer so, wie es kommen soll. Und am Ende kommen die Menschen und die Dinge zusammen, die zusammengehören. Und dann ist es auch gut und alles andere soll dann einfach nicht so sein und ist auch völlig fein so.
Genau, also ich konnotiere manchmal Sachen und sage, ja, ich gebe jetzt einen Kontakt weiter und sage, pass auf, darfst du gern sagen, der kommt von mir, aber guckt mal.
Genau.
Wenn ich dann aber sage, ich habe die und die Einschätzung dazu, dann sage ich immer, meine Einschätzung dazu ist die.
Ja.
Müsst ihr schau, ob's so, wenn ich das mehr vernetzen will, dann sind es Intro-Mails, die ich schreibe, entsprechend so mit ein bisschen Kontext. Da partizipiere ich im Sinne von, dass ich dann gern auch mitkriege, ob sich's entwickelt. Aber manchmal ist es auch so, hey, pass auf, kann ich dir weitergeben aus den und den Gründen oder ich habe die und die Einschätzung dazu, müsst ihr euch überlegen, gebe ich schon auch mal weiter. Aber ansonsten, wenn ich jetzt sage, lohnt sich nicht oder ich sage, ich habe da auch niemand an der Hand. Klar, man kann immer rumfragen, wenn ich jetzt sage, hey, pass auf, ich will dir weiterhelfen, ich schreibe mal ins Netzwerk rein, da kommt meistens was zurück.
Das in diesem Stuggis Next-Netzwerk krass. Also was und wer da alles gesucht wird und es gibt immer irgendeine Lösung.
Yeah,
also ich bin da eher passiv dabei, aber es ist Wahnsinn, was da alles passiert.
Genau, und das tendenziell, das ich finde ja immer das Schöne, manche haben ja dann so, also das ist auch, wenn dann machen sie irgendein Event und hin und her, und dann kannst du ein und dann hast du Zugang zu meinem Netzwerk und so, dann immer so, habe ich selber und im Endeffekt ist so, ich muss auch gar nicht vor mir hertragen, dass ich eins habe. Wir haben das jetzt ein paar Mal genannt heute. Wer uns kennt, in Anführungszeichen wahrscheinlich, weiß auch, da ist ein bisschen was vorhanden. Ja. Auch mit der Dauer, in der man schon unterwegs ist. Aber das ist immer so, ja, man kann es nutzen oder man kann mal jemanden fragen. Und das finde ich immer wertvoller.
Voll.
Ich finde immer, man muss Leute auch zweimal fragen können. Dann hat man es ehrlich gemacht. Weil wir das aber ganz am Anfang an Vertrieb geknüpft haben. Da noch eine Bemerkung zu. Ich glaube nämlich, dass der Vertrieb halt manchmal ein bisschen mehr Geduld braucht. Also wenn du so ein Mensch bist, der sagt, okay, ich gebe da was rein und dann will ich halt Feedback, ob sie es kaufen, dann ist es eine schwere Form, weil sich eben, ich sage ja jetzt auch ganz oft, so jetzt sind die Twins da, ich hätte gern ein bisschen weniger gerade und es kommt aber gerade. Man kann es dann nicht steuern, aber es kommt und zwar halt durch die Form des Vertriebs, den man halt so macht, entstehen dann halt Sachen und entstehen, wenn sie entstehen.
Ja,
die fragen dann nicht, passt es gerade. Und natürlich ist es immer so, dass es dann halt dann kommt, wenn man sagt, oh, jetzt
könnte es. Jetzt hätte ich es gern, jetzt brauche ich es.
Aber ja.
Aber ich glaube, das war mein großes Glück damals bei Followed, als ich quasi mit Vertrieb oder New Business angefangen habe, dass ich ja eigentlich Projektmanager war und daran gemessen wurde und eben nicht an den Zahlen. Und als ich dann quasi auf 100% New Business gegangen bin, da hatte ich das Netzwerk schon, beziehungsweise hat sich das schon so gefestigt, dass da schon was da war. Weil ich habe jetzt tatsächlich bei uns leider auch schon viele Vertriebler kommen und gehen sehen, weil wenn du jemand neu einsetzt und den direkt messen willst, das funktioniert nicht, weil das muss sich entwickeln, wenn es ein ehrliches Netzwerk ist, das dann auch langfristig irgendwie halten soll. Und das funktioniert nicht innerhalb von ein paar Monaten, sondern das dauert Jahre. Ja.
Kommt ein bisschen auf die Art des Vertriebs an. Ja. Also ich würde zwar sagen, bei uns haben wir noch eine angegliederte Sportmodelagentur. Da kommen halt Anfragen rein, dann vermittle ich.
Ja.
So, das heißt, wir wollen nächste Woche das und das machen. Ja. Dafür brauchen wir das und das sind die Sachen, die wir adressieren. Dann suchst du es raus, sagst, ich wollte das Model, dann sagen die ja oder nein. Also das sind so kurzfristige Deals, wo ich sage, okay, da kann man closen, weil da geht's halt drum, wir brauchen dafür, schickst du mir, alles klar, durch die Provision, Abfahrt.
Ja.
Die Form von Vertrieb, würde ich sagen, kann man ganz klar mit Zahlen belegen und die kann man das messen. Stimmt. Und da geht's halt ums Closen, ums Vermitteln. Ja. Bei den anderen Sachen, wo man sagt, das sind größere Projekte, das sind Projekte, die man gestaltet, entwickelt, ist die Mechanik einfach eine andere.
Eine ganz andere Anbahnung auch, ja.
Und deshalb kann man da schon ein bisschen unterscheiden. Ja. Also das habe ich witzigerweise bei uns ja in der Firma sozusagen beide Welten. Und die eine würde ich sagen, die mess ich oder die kontrolle ich halt auch in die Richtung, dass ich sage, okay, da muss halt schon auch was gehen. Da muss halt X im Jahr rumkommen. Kann man auch mal sagen, ich saue Gurkenzeit oder jetzt haben halt mal 5 Kunden gar keine Models genommen. Ist alles gut und schön, aber in der Summe muss A, die Marge, genau, weil sie sich berechnen lässt, 1:1.
Voll.
Man kann auch mal einen schlechteren Deal machen und ein bisschen besseren, dann ist es ausgeglichen. Aber eigentlich lässt sich es an der Marge und am Umsatz und den Deals sozusagen 1:1 messen. Den kann man nur so aufbauen. Und da kann ich auch einen Vertriebler einsetzen, der sowas kann.
Und der Bedarf ist ja auch immer da.
Genau. Also und man muss ja auch da sagen, genau, das da ist jetzt wiederum, da baut man eine Marke auf, da macht man sich einen Namen pro Sportmodels. In der Sportmodelwelt so die Anfragen kommen, ohne dass wir jetzt sozusagen rausrennen und sagen, wir haben Sportmodels. Ja. Im ganz großen Stil, wir sind natürlich auffindbar, aber da kommen schon relativ volierend von Castingagenturen, Produktionen, Brands, Anfragen einfach rein. Das heißt, du musst, bist nicht ganz reiner Vertriebsinnendienst, aber eigentlich bist du Vertriebsinnendienst, der abarbeiten muss und da halt eine gute Performance bringen. Deshalb in so einem Vertriebsform würde ich sagen,
Definitiv.
Da kann man auf jeden Fall relativ schnell eine Zahl ansetzen. Klar, man muss reinkommen und dann gibt es eine Art und Weise, wie man Sachen handelt und dann Abfahrt. So.
Ja, das stimmt, da gebe ich dir recht.
Genau, aber...
Jetzt kommt der Spicker wieder.
Ich weiß gar nicht, ob ich die Frage schon gestellt habe und wir wieder abgedriftet sind. Auf jeden Fall muss ich gerade überlegen, ob ich die Antwort gekriegt habe, ob es von einem Elternteil eines Lehrers, eines Trainers irgendwann in der Jugend einen Rat gab, der aus heutiger Sicht Sinn macht, den du vielleicht selber weitergibst oder der sich als prägend herausgestellt hat.
Also einen konkreten Ratschlag nicht, aber ich würde schon sagen, dass die Art und Weise, wie mich meine Family geprägt hat, mich schon jetzt dahin gebracht hat, wo ich jetzt bin, definitiv. Aber halt wirklich eher diese heile Welt, aus der ich Gott sei Dank noch kommen darf. Ja.
Okay.
Ich glaube, deswegen bin ich auch eher so der Harmoniemensch und Familie, Freunde sind mir eben unfassbar wichtig. Ja. Aber jetzt irgendwie so einen konkreten Ratschlag, mach das oder mach es nicht. Ist das die Endemusik?
Ja, ja, genau. Die läuft hier einfach mal ab.
Der Timo hat vorhin gesagt, entweder ich zu viel laber, dann kommt entweder die Maike rein oder dann wird es hier.
Nee, die lag da, warum auch immer. Okay. Die sollte da gar nicht liegen, aber sie kommt nachher nochmal richtig.
das war jetzt nicht Conny, halt die Klappe, das war zu viel, genau, sondern...
Ausschmeißer. War angeklickt, die Spur, versehentlich. Ja.
Ja.
Aber wir machen ja live, von dem her, so ist es. Okay, ja, nee, aber das also, das ich bin auch behütet aufgewachsen. Ja. Klar, Mom mit 3 Kindern alleinerziehend, brutale Lebensleistung, kann ich nicht oft genug sagen.
Krass, ja, das ist krass.
Vor allem, wenn man den Kontext dann mit eigenen Kindern nochmal kriegt, kann man schon sagen. Die war witzigerweise auch mit auf meiner Tour, weil mein letzter Fahrer abgesagt hatte. Das heißt, wir haben nochmal 10 Tage Roadtrip gemacht. Das war schon witzig, weil ich mit meiner Mom, glaube ich, so einen Roadtrip nicht nochmal gemacht hätte. Das war schon ganz cool. Und mal am Ende seiner Energie, das kann ich Jonas dann auch fragen, ja dann auch, also ich kenne mich zumindest nicht so emotional, wenn man diese Doku anguckt, heule ich zweimal auf dem Rad, sonst gebe ich ja eher den Harten nach außen, musste ich mich auch neu kennenlernen, das witzigerweise auch, ich kenne ja meinen Vater nicht, bin der Jüngste und dementsprechend habe ich nicht kennengelernt, mhm, aber würde auch sagen, ich habe damit kein Thema, also ich habe gar keinen Drang hier, wie heißt sie, Julia, irgendwer sucht auf RTL, juckt mich so gar nicht, aber was ich habe, ist so alles mit Sohn, Vater, Tochter, mhm, Vater, Filme, bin ich direkt straight am Wasser gebaut, mhm, auf einmal. Also das ist schon echt, da würde ich sagen, da sieht man, dass es schon irgendwo unterbewusst mitschwingt. Aber ansonsten habe ich jetzt nicht den Drang und ich glaube auch nicht, dass mich einholt. Sagen ja auch viele immer, das hole ich noch ein. Mhm. Glaube ich nicht. Ich habe jeden Tag Muttertag, sage ich. Deshalb wird der Muttertag auch nicht gefeiert, weil ich jeden Tag Muttertag hatte.
Ja, das ist schön. Hoffentlich auch für die Maike.
Natürlich. Nee, aber da würde ich tatsächlich sagen, bin ich schon auch behütet aufgewachsen. Meine Mutter muss es halt handeln, von dem habe ich da wahrscheinlich so das Hands-on, habe ich da bestimmt mitgenommen. Habe ja auch, seit ich 12 bin, selber gearbeitet und so Späße. Mhm. Habe da mein Zeug gemacht. Leistungssport dann alles fein. Ich hatte einen Trainer, Leistungssport, das ist jetzt die Überleitung zu meinem Satz, den ich dazu beizutragen habe. Der hat gesagt, der Wind ist der beste Trainingspartner. Ist beim Rad leider so. Ich mochte den Satz nicht so arg, aber es stimmt schon. Auch gerade, wo ich jetzt auf Tour war. In Norddeutschland gibt es doch ein bisschen mehr Wind wie hier. Wenn man dann 3 Tage in eine Richtung fährt und 3 Tage Gegenwind hat. Wenn es um Intensität geht, ist es ein guter Trainingspartner. Von dem her, das wäre so ein prägender Satz, den ich aus der Jugend mitgenommen habe.
Ich liebe Gegenwind, ich finde das geil. So schwierige Zeiten generell oder irgendwas, wenn eine Challenge da ist, das pusht mich so richtig. Wenn alles gut läuft und alles mega ist und Selbstläufer ist, das langweilt mich total. Also gerade jetzt auch die Zeit aktuell ist ja schon auch herausfordernd, sage ich mal, im Agenturbusiness. Ich liebe es, ich finde es richtig geil, weil wenn alles sagen, oder doch, das war schon auch so ein Ding, sowas, also wenn jemand zu mir sagt, das schaffst du nicht, das triggert mich richtig. Also ich schaffe alles, wenn jemand zu mir sagt, du schaffst es nicht.
Also gut, du schaffst den Marathon nicht, haben wir's doch.
Ich gewinne ihn.
Nein, es ist witzig, ich vermittel das wohl immer nach außen, weil wenn ich dann irgendwelche Challenges habe, so, also bei mir sind sich Leute immer sehr sicher, dass ich es schaffe und ich denke immer, wie kommt ihr drauf?
Du wirkst also, sportlich einfach.
Ja.
Deswegen habe ich dich auch mit dem Laufen, ich dachte, du kannst alles.
Nee, also es gibt ja Running-Aufnahmen von mir, von dem her, ich kann schon laufen, aber ich mache es halt ungern. Ja. Bin auch aber nicht trainiert. Sieht aber es
so ist, professionell aus
aber
bei dir.
Das ist anscheinend, weil es gibt ja auch dann Technik, den abzurollen, das mache ich wohl halt auf natürlichem Weg. Ich habe mir das nicht antrainiert, ich mache keinen Lauf ABC. Ja. Ich kann wohl, und das ist tatsächlich die einzige Sportart, die ich jetzt im Sportmodel-Kontext immer sagen würde. Es gibt extrem schnelle Marathonläufer, die aber auf Werbebildern halt extrem schlecht aussehen. Das ist eine der Sportarten, wo ich sage, es ist jetzt nicht zwingend gegeben, dass man gut in der Sportart ist, dass man auch gut dabei ausschaut.
Ja, also, das stimmt.
Jetzt zum Fußballer sagst du, er soll einen Dropkick machen, sieht man schon, ob er das kann.
Ja.
Von der Schusstechnik und so weiter. Aber da beim Laufen würde ich es tatsächlich ein bisschen korrigieren. Öffnet mir natürlich die Bühne als Nichtläufer, auch ab und zu laufen zu dürfen. Nee, aber auch tatsächlich bei, wenn es jetzt keine, ich bin ja auch Live-Sport, Filmdienstleistungen hin und her, das ist ja schon, war ja auch Corona betroffen.
Ja.
Da hat keiner dran gezweifelt, dass ich da durchkomme. Und es war immer so, weiß nicht, woher ihr das nehmt. Ich hätte die Überzeugung auch gern, aber das immer so, ja gut, wenn es einer schafft, dann du. Okay, danke. Aber ich hätte da kurz mal Zweifel anzumerken. Das ist echt wild. Da bin ich auch manchmal so, okay, cool, dass ihr das denkt. Ich denke es nicht.
Ich hatte es auch gedacht.
Ja, aber das also freut mich ja auch, wenn ich das, aber tatsächlich, ich bin mir manchmal wesentlich unsicherer, wie es umfällt. Und wenn es dann klappt, ist so, ja klar, haben wir dir ja gesagt, war ja auch zu erwarten. Und ich denke so, nee, war es nicht.
Aber es ist eigentlich noch mehr Druck, wenn jeder einfach Performance erwartet und dann musst du ja auch liefern.
Ja, immer. Also ich finde das nicht nur angenehm, sagen wir mal so. Aber jetzt kommt eine gemeine Fangfrage. Die stelle ich tatsächlich, vielleicht, wenn du den Timo ganz angehört hast, weißt, es ist manchmal ein Moment, wo Schweigen eintritt.
Oh.
Aber wenn du dich oder unsere Sendung hier von außen betrachten würdest, welche Frage muss ich dir unbedingt noch stellen?
Oh mein Gott. Oh, da bin ich jetzt tatsächlich nicht vorbereitet. Stimmt, ich wusste nicht, dass du das immer fragst.
Natürlich.
Mir oder generell?
Generell,
wenn du jetzt... Zeitschienen.
Zeitschienen, schnell. Das haben auch schon Leute zurückgestellt
und dann ganz
vergessen. Tatsächlich, wenn du jetzt sagen würdest, das ist eigentlich ein ganz spannender Podcast, aber im Kern, Elmar, warum hast du dich nicht gefragt? Das wäre richtig spannend gewesen.
Oh, du hast mir jetzt schon so viel gefragt. Ich habe ja schon mein halbes Leben hier offenbart.
Ja, die Grundschule haben wir gelassen bis jetzt.
Besser ist es.
Außer Laufen wissen wir auch nicht, welche Sportart du in der Jugend gemacht hast.
Volleyball.
Volleyball.
Mhm. Ich habe auch mal Handball gespielt, aber ich war nicht sehr erfolgreich. Ich habe auch mal Tennis gespielt, da war ich leider auch nicht sehr erfolgreich. Da hat der Tennislehrer tatsächlich meinen Eltern empfohlen. Das war auch ein prägender Moment, wenn ich mir das so recht überlege.
Man muss nur lange genug bohren.
Eigentlich hat mich sehr viel geprägt. Der Tennislehrer hat tatsächlich zu meinen Eltern gesagt, die sollen das Geld doch lieber sinnvoll investieren, aber nicht in meine Tenniskarriere. Dann wurde ich beim Volleyball angemeldet. Ja. Da war ich auch recht lang, also bis zum Studium sogar, bis ich dann das Laufen angefangen habe. Habe ich Zeit geschindet und mir ist immer noch nichts eingefallen.
Sie muss auch nicht beantworten.
Das lassen wir mal offen, ja, tatsächlich.
Aber, tendenziell.
Was hat der Timo geantwortet?
Das ist eine gute Frage.
Hat sie bestimmt auch nicht
beantworten können. Ich versuche mich, aber wahrscheinlich hat er mich auch alles geheißen.
Ja.
Ich habe mit Anni Schumacher ja auch aufgenommen. Zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht ausgespielt.
Ja.
Aber wir wissen ja nicht, wann wir die ausspielen. Von dem her ist dann ausgespielt, wird die Folge davor gewesen sein. Die habe ich auch gefragt, hat sie gemeint. Ich weiß gar nicht, was sie gemeint hat. Aber es war so, ach ja gut, wenn ich von der Psychologin höre, dass ich sie in die Situation bringe, war ich kurz stolz auf mich. aber ich kriege es nicht mehr zusammen. Ihr müsst die Folge hören. Ja. Oder ihr habt sie schon gehört. Sei es drum.
Ja.
Wo waren wir eigentlich? Ich weiß nicht, was jetzt
geantwortet hat. Was müsste man dich denn fragen?
Was man mich fragen müsste? Mhm. Puh. Das, ich weiß nicht, was die Welt über mich, also ich bin ja immer noch der Meinung, dass ich nichts Besonderes kann. tatsächlich. Also das, da bin ich, finde, ich mache nichts. Also so, das, ich finde immer, ich habe so, klar, irgendwie habe ich was zusammengebaut, das lässt sich nicht von der Hand weisen. Aber wenn du mich fragst, mache ich nichts Besonderes. Also ich mache halt die Dinge, die naheliegend sind und sage...
Für dich naheliegend.
Ja, und ich sage immer so, die kann ja jeder machen. Also ich habe beim Bikes Mods zum Beispiel angefangen zu arbeiten als Nebenjob, das weiß ich noch. Steffen Schuck hört bestimmt zu. Der wollte mich am Anfang nicht einstellen. Ich sage, ein Ferienjobber hier, das brauchen wir nicht. Und dann war es ein Mitarbeiter von ihm, der gesagt hat, cool, dann kommst du mal Probearbeiten und dann sollte ich ein Rad zusammenschrauben im Lager und habe es nicht gefunden. Und das hat mich so, Jungfrau, kommt jetzt durch, Sternzeichen. Es hat mich so angekotzt, weil dieses Lager aussah wie Müll. Dann war ich da relativ lang, dann kam so jemand rüber und haben gemeint, naja, also Kollegin, wie schaut's aus? Hast du es endlich zusammengebaut? Und dann hatte ich das ganze Lager nach Marken sortiert, nach Größen so gestapelt, dass man was finden kann. Und dann war so, alles klar, fängst hier an. Ich hatte das Rad auch zusammengeschraubt, das ist nicht besonders cool, weil ich konnte es ja noch nicht. Aber ich würde so und hab dann ja schon hin und her und während meiner Ausbildung, weil der Steffen dann auch das erste Mal, seit er es übernommen hat, im Urlaub und da habe ich sozusagen halbwegs den Laden geschmissen und so. Aber ich kam dann nicht an, weil ich jetzt gesagt habe, ich werde Führungskraft oder ich will mal den Laden schmeißen oder den Betrieb halbwegs im Griff behalten oder so. Oder habe damals auch im ersten Jahr, also Bikes & Boards hat tatsächlich, wissen nicht so viele am Anfang, mehr Umsatz im Online-Shop gemacht wie stationär.
Okay, krass.
Also im ersten Jahr, wo Fahrrad.de auf dem Markt war, habe ich noch mehr Räder verschickt mit dem Online-Shop von Bikes & Boards wie Fahrrad.de.
Krass.
Und Bikes & Boards ist jetzt zu 98% zurück im stationären und Fahrrad.de gibt es nicht mehr.
Ja.
Aber tendenziell, genau, Online-Shops betreut und so weiter, aber tendenziell habe ich das Lager aufgeräumt.
Mhm. Ja.
Hab Räder zusammengeschraubt, hab ein bisschen angefangen zu verkaufen. Also ich habe jetzt kein atombetriebenes Gummi-U-Boot erfunden.
Aber du bist deinen Weg gegangen. Ich glaube, das ist auch immer wichtig. Und offen zu sein und Möglichkeiten zu sehen einfach und zu nutzen. Ich glaube, das ist schon auch ein großer Weg zum Erfolg.
Ja, aber also ich würde, wenn du jetzt sagen würdest, ob ich was besonders gut kann, würde ich sagen, okay, vielleicht Netzwerken, weil mir das leicht fällt. Aber ansonsten würde ich jetzt sagen, keine Ahnung, gibt wahrscheinlich bessere Podcast-Hosts, weiß der Geier. Also ich finde immer, ich mache nicht so besondere Sachen. Es scheint zu funktionieren.
Ich glaube auch, du bist einfach authentisch und deswegen kommst du einfach auch gut an.
Das überlasse ich anderen zu bewerten. Ja.
Nimm es als Kompliment.
Genau, das lassen wir einfach mal so stehen. Auch Punkt. Da bin ich. Komplimente annehmen, bin ich sehr schlecht drin. Danke an der Stelle. Was man mich fragen müsste, ich glaube, es gibt nichts zu fragen. Man kann immer fragen, was ich alles getrieben habe. Ich habe schon viel gemacht. Ich habe viele Sportarten ausprobiert, Badminton gespielt, Rad gefahren. Ich habe Handball gespielt als Torhüter. Bin dann irgendwann nur noch Radrennen gefahren, habe Musik gemacht, in Bands gespielt und so weiter und so fort. Also ich habe schon ein paar Sachen gemacht, aber...
Ich glaube, das ist immer das Problem auch bei mir jetzt, wenn man sehr, sehr vielseitig ist, viel macht, viel unterwegs ist. Ja, auf ganz, ganz vielen Bühnen tanzt, ist es schwierig, so dieses eine Ding zu sehen. Wenn jetzt einer nur das eine macht und da mega gut ist, dann ist klar, okay, man fragt danach. Aber wenn man halt sehr, sehr breit aufgestellt ist.
Generalisten haben wir nicht einfach.
So sieht's aus. So sieht's aus.
Nee, tatsächlich. Aber da würde ich, wisst jetzt, müssten wir die Leute mal fragen, was sie bei mir hören wollen würden.
Ein Schwank aus deinem Leben.
Ein Schwank aus meinem Leben, da habe ich schon ein paar erzählt. Manche Sachen wiederholen sich. Nee, genau, aber ein paar Sachen habe ich schon ausprobiert. Also irgendwelche Coverband-Geschichten auf Stadtfesten und so weiter. Mhm. Ich kann mich da dann ganz oft ganz gut reinfühlen. Und was mich, glaube ich, immer so ein bisschen bewegt, das vielleicht, dass ich gerne alle Seiten kenne. Mhm. Also jetzt, ich finde, man kann Models besser vermitteln und auch besser mit Produktionsfirmen sprechen und mit Marketingkunden. Ich habe schon Marketing machen dürfen. Mhm. Ich war schon vor der Kamera. Ich habe schon vermittelt. Das heißt, ich kenne alle Sachen. Also so habe ich damals auch in dem Startup den Vertrieb aufgebaut. Ich habe vorgegeben, dass wir Vertriebsprotokolle schreiben müssen, wenn wir Kunden besucht haben, bei Radläden waren und so weiter. Mhm. Und musste ich natürlich selber, also ich habe mir selber Hausaufgaben gegeben, habe gesagt, okay, aber ich will es nicht dann halt sagen können, so, Kollege, man kann das Protokoll schreiben, weil ich habe es selber gemacht.
Ja.
Und das finde ich immer brutal wertvoll, weil man dann auch einschätzen kann, wenn das Model sagt, boah, Overtime, eine halbe Stunde, also, mach dich mal locker, wegen einer halben Stunde rufen wir dann nicht an. Gibt auch Kunden, die es ausnutzen, dementsprechend, man kriegt ein ganz gutes Gefühl und das ganz oft. Und so produziere ich zum Beispiel von der Philosophie, wenn ich Produzent bin oder Produktionsleiter, bin ich der Meinung, ich muss jede Position einigermaßen können. Das heißt, wenn mir der Kameramann umkippt, muss ich an die Kamera. Es gibt Produktionsleiter, die haben Produktionsassistenten, der muss Kaffee holen und sie sind Produzent. Das kann man auch so interpretieren. Ich finde das auch, also ich will das gar nicht despektierlich sagen, aber ich finde, wenn ich die Gesamtverantwortung habe und den Gesamtüberblick und mir fällt der Regisseur um, muss ich in die Regie sitzen können, einigermaßen.
Das macht dann auch den Unterschied, ja.
Dass ich das dann nachher perfekt kann, ist eine andere Frage, aber das ist so mein Anspruch. Zumindest, wenn ich für die Produktion verantwortlich bin, im Zweifel noch selber reagieren zu können, hindert dich aber aus dem Operativen rauszuspringen, was ich ja immer ganz gern wollen würde. das ist eine kleine Krux. Darüber können wir nachdenken. Mhm. Wir sind schon bei einer Stunde 25.
Nein, echt
doch,
jetzt?
Wirklich. deshalb ohne
das
Ton.
Das hört doch kein Mensch an bis zum Schluss, oder?
Das wissen wir noch nicht, aber ist ja, vielleicht kommen die spannenden Dinge ja am Schluss.
Halte durch, es wird noch spannend.
Genau, wir sagen es halt erst am Schluss, dementsprechend ist doof. Jetzt machen wir aber eine schnelle Abschlussrunde in dem Fall. Wen würdest du als nächsten Gast denn gern vorschlagen? Das ist nämlich auch eine Neuerung bei der Staffel. Den Jonas hat's erwischt, by the way.
Ich würde tatsächlich im Sport bleiben, ich würde den Simon einfach vorschlagen.
Den Simon, ja. Sehr gut.
Oder liegt ja nahe.
Liegt ja nahe.
Der war auch noch nie bei dir im Podcast.
Der war noch nie bei mir im Podcast. Ja. Zack,
könnt schon wieder, mal wieder. Dann könnt ihr ein bisschen über Handball hier
wird notiert, genau. Wird über Handball gefachsimmelt. Sehr gut.
Oder? Das passt doch.
Und tatsächlich.
Und dann habe ich ein bisschen Ruhe zu Hause.
Da ist Ruhe zu Hause. Weiß nicht, ob er so lange redet wie wir.
Doch, der redet sogar noch mehr.
Und er kann, wir kennen uns auch schon davor, weil das werden ja so Sachen. Ja. Mit Jonas hat sich das auch erübrigt, by the way. Aber Jan Ulrich steht zum Beispiel noch auf der Liste. Klar, den habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gesehen bei Events, so im Vorbeiflug. Wer steht noch drauf? Mayan zum Beispiel, der Musiker aus Schorndorf. Da bin ich aufgewachsen.
Ja, geil.
Da habe ich nur noch keinen Draht hin. Den Kontakt muss ich noch aufmachen. Alle anderen Wege kenne ich. Mhm. Aber das ist ja so, wo ich bei dieser Kategorie so ein bisschen, weil sonst ist ja immer, wo wir kennen, kann ich immer meinem Gast hinwerfen und mir genussvoll hinsetzen und gucken, was passiert. Das funktioniert ja dann von der Mechanik nicht. Das heißt, der Charakter von den Aufnahmen wird wahrscheinlich ein bisschen anders werden. Aber so ist es. Und beim Simon habe ich ja den Vorteil, ich kenne ihn auch davor schon ein bisschen.
kann dir seine Nummer geben.
Sehr nett. Schicksalhaftes Minigolf-Turnier an der Stelle.
Ja,
Bofi. Gibt es einen aktuellen, Bofi, der muss. War der den schon bei mir?
Auch mal
ich war bei dem, ich war bei ihm im Podcast als einer der ersten.
Mhm. Schlaflos im Kessel.
Aber war er schon bei mir?
Siehst du mal, darf ich zwei nominieren?
Das kriegen wir hin. Den können wir auch als normalen Gast einschieben. So, der hört die immer, also weiß er jetzt auch schon Bescheid. Mal sehen, ob bis zum Schluss. Gibt es einen aktuellen Lieblingssong?
Boah, nee, tatsächlich nicht. Also bei mir ist Musik immer abhängig von der Situation. Also, das darf man auch nicht laut sagen wahrscheinlich, aber so, wenn ich trainieren, liebe ich ja so gute Laune-Musik, zum Teil auch Schlager, habe ich jetzt nicht gesagt, aber so Italo-Pop liebe ich ja.
Gibt es eine sehr erfolgreiche Band, die das sehr gut wieder
salonfähig gemacht hat. Ich liebe es tatsächlich. Also ich höre das jetzt seit 24 Stunden, aber zum Pushen oder zum, wenn ich laufe, brauche ich sowas. Aber wirklich ganz unterschiedlich, je nachdem, wo man ist. Mal was Launchiges, keine Ahnung. Also ich habe jetzt auch nicht irgendwie ein Genre, wo ich höre, das höre ich immer. Gar nicht. Wir waren jetzt auf Tomorrowland, war auch geil, aber auch nicht die Musik, wo ich daheim jetzt irgendwie höre. Kommt echt auf die Situation und den Ort an, würde ich sagen. Und Lieblingslied, Aber es ist bei mir bei allem, also auch wenn du mich jetzt nach Buch und Film und alles fragst.
Kommt noch.
Da habe ich echt, keine Ahnung, ich schaue was und das ist eher so für einen Moment. Ich könnte, glaube ich, einen Film dreimal die Woche schauen, weil ich lösche das dann wieder. Alles, was für mich in dem Moment keine Relevanz hat, lösche ich wieder.
Wie meine Mama und meine Schwester, die können, ja, keine Ahnung, wie oft die E-Mail für die angeguckt haben. Grüß.
Genau so ist es bei mir auch. Ja.
Und ich kenne es halt. Ja, aber also das hat das letzte Mal auch schon gesagt.
Nee, aber ich erinnere mich dann wirklich nicht. Für mich ist es, wenn ich abends einen Film schaue, mein Kopf ist da so voll, da lasse ich mich so berieseln.
Für dich funktioniert dann TV gut, weil ich denke immer so, haben sie schon 7-mal gezeigt, ja, was ist mit ihnen?
Würde ich gar nicht merken.
Genau, eben, das ist ein Vorteil,
würde ich sagen. Also ich bin schon so Netflix-Suchter, muss ich sagen. Ich liebe Serien generell. Momentan finde ich ganz...
War ich voll anti am Anfang. Inzwischen aber
Ich finde es halt geil, weil ich kann halt so lange schauen, wenn ich müde werde. Ich werde dann halt abends irgendwann todmüde. Dann schaue ich am nächsten Tag weiter. Jetzt gerade so die Klassiker Haus des Geldes und wie es alles hieß. Damals fand ich die geil, aber jetzt so einen richtigen Klassiker, finde ich, gibt es gerade gar nicht. Also ich bin da sehr dankbar, wenn ich gute Tipps kriege, weil irgendwie so dieses, wo mich wirklich catcht. Ja, es gibt immer mal wieder irgendwelche Serien, wo ich sage, so Miniserien mag ich total gern, aber jetzt nicht die eine, wo ich sage, boah. Das war früher auch anders. Da gab es halt so, da hatte ich es mit Freundinnen vor kurzem drüber, da gab es so richtig Klassiker, wo man ins Kino gegangen ist, wo sie es gelohnt hat für diesen einen Film. Keine Ahnung, Titanic und was da alles kam so damals vor vielen Jahren. Oder auch Herr der Ringe und sowas, weißt du, wo man wirklich gesagt hat, da geht man ins Kino.
Genau.
Ich wüsste heutzutage keinen Film, wo ich sage, den muss ich im Kino gesehen haben.
Den letzten, wo ich mich aktiv erinnere, ich habe auch schon eine Weile her, Life of Pi, weil es beeindruckend, also von den, da bin ich halt schon, also ich bin ja kein Filmemacher, aber ich bin da schon ein bisschen vertraut, dass ich halt gucke, so welche Bilder könnten im Kino mit Dolby Surround,
anders,
was könnte das für ein Erlebnis sein, weil Avatar zum Beispiel, glaube ich, ist schon nochmal anders, wie wenn du es im Fernsehen guckst.
Ja.
So, oder Interstellar zum Beispiel oder solche Sachen. Mhm. Also es gibt so ein paar, wo einfach von den Aufnahmen her es hergibt, dass das Kino anders wirkt.
Ja.
Ich würde es wahrscheinlich wieder technisch angehen.
Ja.
Habe ich aber witzigerweise bei den Zwillingen auch gelernt, dass ich natürlich bei so Ultraschallsachen geguckt habe, wie er das macht.
So, da waren auch Babys drauf. Ach so, habe ich nicht gesehen.
Ja, doch, das schon Frequenz. Auch, aber dann so, es gibt ja dann so. Können ja fast alle sehen im Ultraschall, im Ultra-Ultraschall und dann werden halt Slow-Mos.
Ja.
Also wird eine Sequenz aufgenommen, dann wird Slow-Mos, dann werden Einzelframes und daraus wird das Bild gemacht. Ja. So, ne? Ich habe mir halt immer so, der macht Slow-Mos, okay, krass. So, okay, Moment, ich arbeite eigentlich gerade.
Freak.
Macht aber auch Bock. Und ich kann immer Sport gucken und sagen, ich arbeite gerade. Das ist ganz gut.
Das stimmt.
Wobei mit Zwillingen gucke ich nicht mehr so viel Sport, weil die dürfen halt noch nicht.
Das ist bei uns tatsächlich ein ganz großes Problem zu Hause. Bei uns läuft nur Sport auf ganz vielen Devices. Deswegen komme ich gar nicht mehr so zu meinen Filmen.
Das ist bei uns aber auch so. Ja. Also, aber die Maike ist eigentlich gleicher Suchtier. Ja. Also es kann schon auch mal sein, jetzt gerade natürlich nicht mehr, aber davor war so sonntags aufgestanden, dann lief schon irgendeine Abfahrt oder so, Ski. Aber da kann schon mal sein, dass hier Fernseher, Pick and Pick, noch Formel 1, Radrennen, das Handball spielt noch.
Alles also parallel.
Zwei iPads, ein Laptop.
Zum Teil auch alles mit Ton, da werde ich verrückt.
Das darf ich nicht. Also ich könnte
es. Simon darf es auch nicht mehr, aber das haben wir gleich abgeschafft.
Ich könnte es aber.
Ja.
Das ist sehr sympathisch an der Stelle.
Dass es nochmal jemanden gibt, ich hätte es nicht gedacht.
Also, kannst du mir da Maike mal unterhalten. Maike hat eine geile Bucketlist. Sie will alle Sportarten, also so viele wie möglich, die es gibt, einmal live von Profis ausgeführt sehen.
Okay, das ist
eine ganz coole Bucketlist.
Das ist geil,
Ein paar haben wir schon abgearbeitet, aber es sind auch noch ein paar offen.
Okay, das ist cool.
Ich hoffe, sie kommt nicht mit Unterwasserhänger oder so ums Eck. Es gibt ja auch abstruse Sportarten. So, eine Minute sage ich immer. Das ist nur, um euch ein anderes Zeitgefühl zu geben. So hat es sich natürlich angefühlt, weil es so kurzweilig war. 1:32. Ich glaube, in der Staffel auf jeden Fall aktuell Rekord. Und es könnte noch länger laufen.
War gut, dass wir es nicht zu viert gemacht hätten, sonst hätte ich meinen Redeanteil nicht bekommen.
Genau, dann hätte der Jonas die ganze Zeit erzählt und wir hätten gefragt. Das darf er mal alleine machen.
Absolut.
Ich hoffe, ich finde Fragen, die nicht jeder gestellt hat. Wird beim Ulrich und bei ihm tatsächlich so ein bisschen eine Herausforderung, weil Ulrich ja auch mit seiner Doku und so weiter schon viel von dem, was die Leute interessiert, rausgelassen hat.
Aber ich finde die Kombi mit seiner neuen Freundin total spannend, weil es echt mega ist, dass sich da zwei Menschen gefunden haben, die gleiche Interessen haben und auch so extrem gleich. Ja. Ich glaube, da kannst du nachbauen, weil das ist ja noch nicht so lange das Konstrukt.
Genau, ging jetzt um Herr Deichmann nicht. Um den Ulrich, by the way. Weil ich davor Ulrich sagte, nur, dass,
so,
wir,
ja, gucken, also,
dass wir uns die Hörer nicht verwirren. müssen wir halt vielleicht einen Doppel-Podcast machen. Vielleicht ist diesmal dann die Frau, die weniger redet. Grüße an Marina und Petra. Studio Brot. Immer unterhaltsam, auch dem Instagram-Kanal folgen, um hier mal Werbung zu machen. Nein, dabei belassen wir es. Ich werde dir irgendeinen Italo-Pop-Song zuordnen, weil wir dann irgendwann eine verrückte Italo-Disco, auch eine gute Pizzeria hier in Stuttgart. So, jetzt hat sie doch einen genannt. Man muss sie immer nur zwingen.
Mit Druck geht bei mir alles.
Irgendwann gibt's nee, oder sagen, du kannst nicht. Dann geht's auch, habe ich mir sagen lassen. Es gibt irgendwann eine wilde Playlist, weil davon bis alles dabei ist. Timo hat natürlich ein wesentlich ruhigeres Genre gewählt. In die Bücherliste kriege ich sie auch gleich noch dazu, irgendwas loszuwerden. In diesem Sinne, ich weiß nicht, ob die Leute ertragen, dass wir so schnell eine zweite Folge machen, aber ich habe fast von jedem Gast inzwischen oder bisher gehört, dass wir vielleicht nochmal eine zweite aufnehmen. Wir könnten auf jeden Fall noch eine Weile weiterreden und ich hoffe, für die Zuhörenden war es ähnlich kurzweilig wie für uns.
Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Vielen Dank, dass du da warst und ich würde sagen, jetzt sind wir tatsächlich final raus. Bis bald.
Ich danke dir, lieber Elmar. Ciao, ciao. Ciao, ciao.